Endzone, der DAZN NFL Talk.
Herzlich willkommen. Es ist mitten in der Saison. Die Woche 1 steht in den Büchern und es hat uns unfassbar großen Spaß gemacht. Hallo zu einer neuen Ausgabe Endzone, der DAZN NFL Talk. Mein Name ist Flo Hauser, mit mir natürlich der kongeniale Partner Christoph Stadler am Start. Christoph, nach Woche 1, wie geht es dir? Da war eine Menge los und ich bin ja auch wieder da.
Ich wollte gerade sagen, Flo, es interessiert keinen, was mit Woche 1 war. Wie war dein Aaron Rodgers Dunkelheitsretreat? Wie lange warst du in der Dunkelheit? Wie ist Ayahuasca?
Gar nicht tatsächlich. Gar nicht. Ich war nur auf dem Berg und habe frische Luft getankt, habe Adlern beim Fliegen zugesehen, Fischen beim Tauchen. Es war super.
Schaust auch sehr erholt aus. Das ja. Freut.
Weiß ich jetzt nicht.
Nee? Aber ja. Alles wieder weg.
Alles schon wieder weg.
Wow.
Du, ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde die erste Woche, ich habe Thursday Night Football gemacht, kam quasi aus dem Urlaub, dann war ich ein paar Stunden zu Hause und bin dann zu DAZN gefahren für Thursday Night Football und dann auch noch mit Woche 1 dann den langen Sonntag. Ich finde die ersten zwei Wochen, da muss man sich erst wieder dran gewöhnen, an diese Night Shifts. Weiß nicht, wie es dir geht.
Jetzt bin ich der Ältere von uns beiden. Ich fühle mich wie neugeboren, wie ein junges Reh, hüpfe ich hier schon durch München, durch die Gänge bei der Zone, also kann ich gar nicht nachvollziehen.
Habe ich noch nie gesehen. Ja, nee, aber
wenn
schön.
Wenn du mit deinen Augen immer nach unten schaust, ja, weil du so enttäuscht bist, dass schon wieder alles los ist und so schwerfällig und alles so ja, anstrengend ist.
Och, diese blöde Arbeit und die NFL, echt, das nervt. Nee, es war echt geil, dass es wieder angefangen hat, aber der Schlaf, der kommt ja auch dann irgendwie und mit einem kleinen Kind daheim ist das sowieso.
Das ist eine gute Ausrede.
Werfen,
also das ist tatsächlich eine gute Ausrede.
Ja, ich schlafe halt gar nicht mehr. So, aber zurück zum dem, was wir jetzt heute vorhaben. Wir haben Vanja Müller zu Gast, ein DAZN-Experte, der bei uns natürlich auch immer fleißig als Experte mitkommentiert über die Saison in den NFL-Spielen und ausgewiesener Quarterback-Experte. Mit dem werden wir auch genau auf diese Themen gucken. Aber vorher, Christoph, weil ja die Woche 1 gespielt ist, müssen wir einiges an News aufarbeiten, ne?
Das lässt sich, muss so sagen, leider nicht vermeiden, weil schon wieder wahnsinnig viel passiert ist.
Die News.
Ja, wir haben es ein bisschen unterteilt, oder? Was ist vor Woche 1 passiert? Nicht, dass wir eigentlich alte Nachrichten gerne wieder bringen, aber da waren ein paar wichtige mit dabei und nach Woche 1. Nämlich vor Woche 1, beziehungsweise innerhalb von Woche 1, um ganz genau
so muss
zu
man
sein.
Sagen, ja.
Vor
ja.
Beginn der Endzone kam es dann ein paar Stunden vorher. Dak Prescott hat endlich seinen Vertrag unterschrieben bei den Dallas Cowboys. Also die Cowboys haben ihm endlich einen Vertrag hingelegt, den er unterschreiben kann. 4 Jahre, 240 Millionen, davon sind 231 Millionen garantiert. Also 9 Millionen sind nicht garantiert. Und der erste Spieler mit einer 6 vorne dran, also mit 60 Millionen Jahresgehalt. Herzlichen Glückwunsch, Herr Prescott oder Familie Prescott und 8 Generationen danach.
Das reicht, glaube ich, nicht. Mit 400 Generationen trifft es eher. Bestbezahlter Quarterback, ja, so ist es. Und das kam kurz vor Kickoff gegen die Browns, wo wir dann dachten, das könnte die Browns vielleicht motivieren. Hat's aber nicht. Aber
nein.
Herzlichen Glückwunsch, Dak Prescott. Zu den Browns kommen wir später. Auch innerhalb der Woche 1. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war, weil echt viel passiert
Samstag,
ist.
Samstag, glaube ich. War am Samstag.
Samstag tatsächlich noch, ja. Die Miami Dolphins haben mit Cornerback Jalen Ramsey verlängert. 3 Jahre, 72,3 Millionen. Er ist jetzt der bestbezahlte Cornerback der NFL mal wieder. Das war ja schon mal, dann kamen wieder ein paar nachgelegt. Jetzt ist er wieder die Nummer 1.
Er ist sogar der bestbezahlte Defensive Back, denn diese 0,3 sind wichtig. Geteilt durch 3 macht das 0,1. Und bisher war ja Pat Surtain mit 72,0 Millionen. Mhm. Also er hat sich diese 0,1 pro Jahr eben geben lassen, damit er ja die Nummer 1 ist. Wir hatten ja schon in der Offseason, dass Antoine Winfield eigentlich den Defensive Back-Rekordvertrag unterschrieben hat, aber die haben eine Halbwertszeit von 25,78 Minuten. Also Verträge werden rausgeballert. Weil da sind wir schon beim nächsten Thema, oder? Pat Freiermuth,
ja.
Tight End von den Steelers, hat um 4 Jahre und 48,4 Millionen verlängert, würde ich sagen, für die Steelers ein No-Brainer. Die zweitbeste Pass-Catching-Option nach George Pickens sollte man auch halten.
Ja, absolut richtig. Weiter geht's mit Verlängerungen, die dann nach Woche 1, sprich Montag, Dienstag, das Ganze passiert. Bei den Buffalo Bills hat der Right Tackle Spencer Brown verlängert. 4 Jahre, 72 Millionen. Also die Offensive Line weiter gefestigt, hat sich da gut bezahlen lassen, ist da in einem guten Feld mit dabei mit 72 Millionen. Und die Minnesota Vikings haben den Defensive Tackle Harrison Phillips für 2 Jahre und 19 Millionen immerhin verlängert, der ja dort im Depth Chart für eine gewisse Rotation vielleicht auch mal sorgen kann.
Ja, und ist wieder, finde ich mal wieder ein guter Viking-Stil. Ihr, oder einer der besten Runstopper. Ja. Er ist 28 Jahre alt, wahnsinnig konstant. Jetzt 2 Jahre für 19 Millionen. Finde ich eigentlich für beide Seiten ordentlichen Deal, aber vor allem für die Vikings.
Ja, definitiv. Kann man mal so machen. Und natürlich, Christoph, leider, das sagen wir häufig, dieses Wörtchen leider, gab es natürlich einige Verletzungen eben nach Woche 1. Interessant, das habe ich als erstes auch bei uns mit aufgeschrieben, ist Steelers Panther Cameron Johnston, der sich am Knie verletzt hat, damit Saison aus hat. Das wird sich also auf Special Team unter Umständen auswirken. Kein schlechter Panther, also das werden wir natürlich beobachten. Als auch bei Carolina, bei denen eh alles irgendwie schlecht lief. In Woche 1 ist jetzt auch noch Defensive Lineman Derek Brown mit einer Meniskusverletzung für die Saison raus. Und das ist ja schon einer der, den man sagt, den kann man definitiv gebrauchen, als auch Leader unter Umständen. Ja, blöde Verletzungen für ihn persönlich, aber auch für die Panthers generell.
Ja, eine Mannschaft, die wirklich in der ersten Woche so verkackt hat. Defensive war letztes Jahr, was schon schwierig war, jetzt gar nicht auf verschiedenen einzelnen Positionen ja gar nicht so schlecht. Derrick Brown, wird ihnen absolut wehtun. Genauso wie, und das tut vielleicht sogar noch mehr weh, weil es eine Mannschaft ist, die Ambitionen hat. Juju Brents, der Cornerback der Colts, hat sich verletzt, wurde schon auf IR gesetzt, hat sich am Knie verletzt und mit ganz, ganz viel Glück könnte er zum Saisonende nochmal zurückkommen, aber da muss schon viel gut laufen. Juju Brents, für die Ambitionen der Colts ein harter Schlag, um ehrlich zu sein.
Ja, absolut. Der einen guten Eindruck gemacht hat, das muss man so definitiv nochmal unterstreichen. Bei den Los Angeles Rams, Puka Nacua im Spiel ja schon rausgegangen, ist jetzt tatsächlich auch auf die Injured Reserve Liste gesetzt worden. Das heißt, der ist jetzt mal mindestens für 4 Wochen nicht mit dabei. Das tut natürlich weh nach dieser sensationellen Rookie-Saison. Wir haben uns alle darauf gefreut, was kann er in seinem zweiten Jahr so draufpacken. Jetzt lastet wieder mehr auf den Schultern Cooper Kupps. Puka Nacua also erstmal ein paar Wochen leider raus.
2 Verletzungen, die wir ansprechen wollen, gibt ein paar mehr bei den Browns, aber die wirklich reinschlagen, ist zum einen David Njoku, der Tight End, fehlt am Sonntag auf jeden Fall mal aus mit Knöchelproblem, mit einer Knöchelverletzung. Ja, und der Safety, Juan Thornhill, er wurde auch auf die Injured Reserve Liste gesetzt, der hat sich an der Wade verletzt, letztes Jahr ja schon 6 Spiele verpasst, auch, also sie kennen es tatsächlich dann auch, dass er mal weg ist, aber nach dieser bitteren Niederlage Thornhill im Backfield, also im Defensive Backfield, auch das tut dann oder passt gerade in die aktuelle Situation rein. So muss man es vielleicht formulieren.
Ja, insgesamt ja 5 Spieler jetzt, wenn man Njoku mit reinnimmt, die dann verletzt sind.
6 müssen sogar sein, oder?
6 sogar.
Ja, mit Njoku, ja.
Ja,
siehst du mal. Oder 5. Also ist ja wurscht. 5 oder 6, ja.
Ein blödes Thema. Dann Running Back der Miami Dolphins, Raheem Mostert, wird gegen Buffalo jetzt in ein paar Stunden dann im Thursday Night Football Game gegen Miami ausfallen mit einer Brustverletzung. Ist aber nicht schlimm. Sie haben ja auch noch Agent und Jeff Wilson, aber trotzdem natürlich blöd für ihn.
Agent ist angeschlagen mit Knöchel, aber ich denke, der wird spielen.
Siehste? Ja, siehste mal. Also wieder Jeff Wilson aufstellen bei Fantasy mal schnell eingeworfen? Ja, ne?
Bei den Dolphins kann man nie sagen, ich würde keinen in der Offense aufstellen, ehrlich gesagt. Man weiß nie, was da passiert. Können auch 70 schön, Punkte machen.
Ja, stark.
Weiter geht's bei den Cardinals. Der Right Tackle, Jonah Williams, wird fehlen. Der wurde mit einer Knieverletzung auf die IR-Liste gepackt. Der ist ja letztes Jahr von Left Tackle auf Right Tackle gewechselt. Ist ein absoluter Starter und ist für Kyler Murray vor allem echt ein bitterer Ausfall, dass jetzt auf der rechten Seite sein Topmann da wegfällt.
Und eine Meldung noch, was wieder Verträge angeht. Jakob Johnson ist mal wieder zurück. Mal gucken, wie lange. Wir zeichnen Mittwochabend auf. Kann sein, dass es morgen, wenn wir in ein paar Stunden die Veröffentlichung dann durchprügeln, dass das schon wieder anders ist. Aktuell wäre er im 53er Roster der New York Giants wieder dabei.
Und würde, wenn er dann wirklich dabei ist, am Wochenende auf Blake Coleman, auf den deutschen Tackle bei Washington treffen.
Deswegen hoffen
wir natürlich, dass er dabei ist. Das würde diese nicht hundertprozentig attraktive Partie, vielleicht einen Ticken attraktiver machen, aus deutscher Sicht zumindest.
Ja, definitiv. Einer, der auch zurückkommt, den hat man vergessen, der ist schon eine Liste weiter vorne, Calder Witherspoon ist bei den Rams zurück, mal noch als kleine, schnelle News und natürlich
auch
der Blick für uns auf Jakob Johnson, ja.
Calder Witherspoon nur als wenn wir aufnehmen, wurde da, glaube ich, ein Practice-Squad gezogen, aber Kobe Durant ist angeschlagen, Darius Williams ist auf IR, also ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er tatsächlich auch wieder dabei ist. Keller Witherspoon, der letztes Jahr schon bei ihnen war und zum ersten Mal über 1000 Snaps gespielt hat, wird die Rams dann hoffentlich in der Secondary verbessern.
Auch bei den Rams übrigens vor dieser Spielwoche Nummer 2 ist einiges los, gerade bei auf den Backup-Positionen mit Verletzungen und Hin- und Hergeschiebe. Also das wird auch noch zu beobachten sein. Und dann haben wir noch eine News, die auch während Woche 1 passiert ist.
Für dich sehr wichtig.
Für mich sehr wichtig. Die Halftime-Show des Super Bowls, das kam auch kurz vor Sendestart unserer NFL-Endzone, wird von Kendrick Lamar in New Orleans, also geplant, ausgeführt, durchgeführt, gesungen, was man da auch immer sagt, getanzt.
Ich kann gar nicht viel sagen. Favoritin war wohl Miley Cyrus. Die wird's dann ganz obviously nicht. Und Kendrick Lamar war ja vor, waren es dann 2 Jahren in Los Angeles mit dabei, diese Halftime-Show mit den Legenden wie Eminem und Snoop Dogg. Was war's, bevor wir was sagen? Wir haben jetzt eh unseren Part mit Vanya Miller. Jetzt fragen wir ihn, was er zu Kendrick Lamar zu sagen hat.
So machen wir's.
Dann begrüßen wir jetzt Vanya Müller, unser oder einer unserer The Zone-Experten und natürlich Quarterback-Fachmann, weil er selber Quarterback gespielt hat. Vanya, wunderschönen Abend bei uns, als wir aufnehmen. Schön, dass du Zeit hast und es gibt viel zu besprechen, aber natürlich erstmal eine ganz wichtige Frage. Kendrick Lamar, Halftime-Show, gute Wahl, schlechte Wahl? Oh, jetzt lass ich dich auflaufen, gleich zu Beginn.
Ja, gleich schön. Mit so einer Frage, da bin ich überhaupt nicht der Experte für. Ich bin immer noch super Fan von der Show von vor 2 Jahren und ich glaube, die kann man einfach nicht toppen aus meiner Sicht, aber das ist auch meine Generation. Aber trotzdem, danke für die Einladung und ich freue mich, dabei zu sein.
Schön überspielt, genauso macht's ein Profi.
So sieht's mal aus. So sieht's aus. Ja, ich war aber auch ein bisschen verwundert. Also mir ist kein Song direkt eingefallen, möchte ich an der Stelle mal sagen. Aber gut.
Haben noch ein halbes Jahr Zeit.
Ja, genau.
Ja, wir wollen jetzt ein bisschen, wie wir es schon gesagt haben, zurückschauen, was war in Woche 1, gleichzeitig auch vorausschauen. Und Flo, das habe ich mir nochmal gewünscht, aber ich glaube, das war auch in deinem Sinne. Lass uns ein bisschen auf die Rookie-Quarterbacks schauen, ja, die ja ihr NFL-Debüt feiern durften. Und waren ja, ich sag's mal so, das waren jetzt keine überragenden Auftritte. Man sollte vielleicht nach einem Spiel auch nicht überreagieren. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, beziehungsweise einen Artikel gelesen. John Elway bei seinem Debüt war 1 von 8 für 14 Yards. Peyton Geil. Manning hatte 3 Interceptions. Also nicht überreagieren, aber es war ein bisschen enttäuschend. Oder wie war dein Eindruck von Bo Nix, von Caleb Williams, von Jaden Daniels?
Ja, also ich glaube, für mich nicht ganz so enttäuschend, aber einfach mit dem Hintergrund, dass Rookie Quarterback zu sein in der NFL einfach schon nochmal ein ganz anderes Level hat. Und du hast es gerade gesagt, die Besten haben irgendwie gestruggelt am Anfang, nicht alle, aber viele von denen. Deswegen glaube ich einfach, dass es bei den Rookies immer bedeutet, einfach ein bisschen Geduld zu haben und zu schauen, wie sich entwickeln, wie sich entpuppen. Manche starten durch, strugglen dann im zweiten Jahr noch ein bisschen, andere fangen vielleicht langsamer an und werden später stark. Ich glaube, man hat ein paar schöne Sachen gesehen, aber natürlich auch ein paar Fragezeichen, was, glaube ich, aber ganz normal ist.
Wie siehst du es zum Beispiel bei Bo Nix, wo für mich auffällig ist, dass er ja sehr viele Passing Attempts hatte, 42 an der Zahl, und auch einige angebracht hat, aber am Ende des Tages unter 150 Passing Yards geblieben ist. Ist das so ein Thema auch bei den Rookies oder ist es dann ein Teamthema generell bei den Broncos, dass er ja wirklich viel auch kurze Pässe und Medium-Pässe gespielt hat, um einfach Sicherheit zu bekommen? Ist das ein Thema bei einem Rookie-Quarterback? Weil bei den anderen beiden ist es ja ähnlich gelaufen.
Und vor allem auch durch die Mitte, also, was ja Sean Payton will.
Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, sind 42 Attempts schon eine Menge für einen Rookie-QB. Das ist schon eine ganz schöne Last, die er da tragen muss. Ich glaube, dass es aber bei Bo Nix auch ganz stark am System und an Payton liegt. Und diese Art Offense, den Ball wirklich schnell loszuwerden, was ja auch wieder vom Vorteil ist für Bo Nix, da sicherlich auch hier und da auch in Zukunft immer noch ganz gut unter Druck gesetzt wird von der Defense, weil er einfach so jung ist. Und daher auch die Yards vielleicht nicht ganz so viel sind. Aber ich glaube, dass die Last, die auf ihn trägt, dann auch sich widerspiegelt durch die Picks, die er geworfen hat, durch im Allgemeinen halt die Ratings. Aber den Ball schnell loswerden heißt dann halt auch dementsprechend wenig Sex. Und 2 Sex finde ich jetzt eigentlich wieder okay, muss ich sagen, gerade für einen jungen Quarterback, der sicherlich auch nicht immer die einfachsten Entscheidungen zu treffen hat. Deswegen würde ich jetzt gar nicht sagen, groß unerwartet, eher überraschend, dass es wirklich so viele Passing-Attempts gewesen sind, aus meiner Sicht.
Jetzt haben sie gegen die Seahawks gespielt, für alle, die es vielleicht tatsächlich noch nicht mitbekommen haben, gegen die Seahawks verloren mit 6 Punkten. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Hätte ich mir durchaus auch deutlicher vorstellen können. Jetzt spielen sie am Sonntag, also jetzt geht Seahawks eine Mike McDonald-Defensive. Okay, der ist erst neu als Headcoach bei den Seahawks. Jetzt geht's gegen die Steelers am Sonntag, 22.25 Uhr. Muss man ehrlicherweise sagen, nach Woche 1, boah, das wird ein hartes Stück Arbeit, oder? TJ Watt war schon, ehrlich gesagt, in Woche 1 im Defensive Player of the Year Modus. Aber es ist schon für Bo Nix, das wird eine heftige Nummer.
Ja, definitiv. Und ich glaube, es wird halt wieder darauf hinauslaufen, aber was grundsätzlich ja auch so ausgelegt ist, dass den Offense den Ball schnell loswerden müssen. Ich weiß nicht, ob man wieder die Last mit 42 Attempts unbedingt auf ihn legen sollte, aber es wird definitiv nicht leichter. Im Umkehrschluss haben die Steelers jetzt, sage ich mal, aber auch nicht super überzeugt in der Offensive. Also ich glaube, das Spiel selber sollte man nicht unbedingt sofort abschreiben, aber für Bo Nix ist das sicherlich schon wieder die nächste große Herausforderung.
Vielleicht eine Frage daran noch anschließend. Wie schnell kann ein Quarterback, weil wir ja immer über diese Chemie reden mit der Offensive Line und auch dieses Zahnrad am Ende des Tages, um eine gute Pass Protection zu haben, wie schnell kann so ein Rookie-Quarterback in der NFL auch Vertrauen da aufbauen? Wir haben über schnelle Releases gesprochen und wir sprechen dann natürlich auch darüber, ich brauche das Vertrauen, um dann auch diese Sicherheit zu haben, festen Stand zu haben, gute Pässe zu werfen. Das ist ja natürlich gegen so eine Defense mit Pittsburgh vielleicht auch im Kopf von Bo Nix, worauf ja Christoph auch schon so angespielt hat.
Ja, also ich glaube grundsätzlich spielt da ganz viel rein. Ich glaube, das Vertrauen bekommt man dann in seine O-Line oder ins System, wenn man halt einfach merkt, das, was man sich vornimmt, funktioniert auch. Jetzt vielleicht nicht immer perfekt, aber man ist halt nicht unerwartet oft unter Druck, man wird nicht unerwartet oft gehittet oder gesackt. Und da gehört es jetzt vielleicht gegen das Steelers-Defense auch dazu, da ein bisschen höhere Erwartung zu setzen, beziehungsweise geringere Erwartung, also schon zu sagen, okay, wir verstehen, das wird nicht ganz so leicht und müssen gucken, wie wir damit umgehen. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel ist nachher das, was auch dieses Vertrauen eines Quarterbacks ins System, in seine O-Line und so weiter bringt. Grundsätzlich, glaube ich, ist eine andere Perspektive oder eine andere Variante, aber auch die persönliche Schiene. Ne? Wie geht ein Quarterback mit seiner O-Line und wie nah ist er an der O-Line dran? Das heißt, wie sehr ist nachher die O-Line noch wirklich gewollt, ich sag mal, sich aufzuraffen und alles zu geben, um da dementsprechend den Quarterback nicht unter Druck setzen zu lassen. Da kennen wir auch andere Beispiele, wo ein Quarterback halt auch immer wieder laut gegenüber der O-Line wird etc. und das dann, ja, in anderer Weise die gegenüber dem Quarterback sich auch outet. Was natürlich nicht so schön ist.
Wäre natürlich ein heißes Duell gewesen. Also wir gehen davon aus, dass es nicht stattfindet gegen seinen Vorgänger eigentlich, gegen Russell Wilson mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ich glaube eigentlich 99,9% wird er wieder nicht spielen. Dann wird Justin Fields übernehmen. Wäre natürlich eine schöne Storyline gewesen. Bo Nix gegen Russell Wilson. Aber das wird dann ja erstmal verschoben. Gehen wir vielleicht weiter. Wir haben noch mal einiges auf der Uhr, auf dem Tacho. Caleb Williams, der Nummer 1 Pick. 48% seiner Pässe hat er anbekommen. Also, ich glaube, bei Caleb Williams war die Erwartung dann schon höher als bei Bo Nix und Shane Daniels, oder?
Für nur 93 Yards übrigens.
Also, genau, ja, muss man auch dazu sagen.
Ja, es ist Fakt.
Also definitiv auch aus meiner Sicht. Da bin ich auch wirklich enttäuscht. Im Prinzip eigentlich überhaupt nicht relevant, was er abgeliefert hat. Umso schöner, dass die Bears trotzdem gewonnen haben. Aber ich glaube, das ist für mich schon eine Enttäuschung eigentlich auf der Position. Er hat sich nach dem Spiel, glaube ich, eigentlich ganz gut gegeben halt, von seiner Leadership-Rolle her, wie er damit umgegangen ist, was er kommentiert hat, wie er es kommentiert hat. Aber ich glaube, da erwartet er selber von sich und auch alle anderen von ihm noch ein großes Stückchen mehr, auch wenn er ein Rookie ist.
Ja, er hat es ganz klar, um das nochmal abzunehmen, gesagt, dass er von sich mehr erwartet und dem Team natürlich versucht, da mehr zu helfen. Gerade im Passing-Game, wir haben ihn ja so als Dual-Threat-Quarterback auch ein Stück weit erwartet, aber die Bears haben jetzt nicht unbedingt wegen ihm dieses Spiel gewonnen. Das klingt oft komisch, wenn man über einen Quarterback spricht, aber es ist dann nun mal eben so. Hat jetzt trotzdem so einen Rekord wieder gebrochen, nach 15 Nummer 1 Picks Quarterbacks mal wieder einen Sieg geholt. Egal, jetzt gegen Houston, und das ist dann wieder was, Christoph, du magst ja Houston auch sehr gerne. Da müssen ja die Bears mit ihrer Offense eigentlich Schritt halten, weil wir davon ausgehen müssen, dass die Texans natürlich Punkte machen.
Das ist genau das Thema eigentlich, weil das wird die Defense diesmal nicht alleine gewinnen können. Ich fand, die Titans haben dann ein gutes Spiel gemacht gegen die Bears, aber da war auch so ein bisschen der Bruch dann drin, wie bei ganz vielen Spielen ja auch in der zweiten Halbzeit. Das sehe ich bei den Texans eher nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Dementsprechend, also 93 Yards, gar kein Touchdown-Pass, vor allem unter Druck war auch schlechter, aber ich habe nochmal nachgeschaut, war 1 von 7. Also 14% seiner Pässe under pressure hat er angebracht und er wird da Druck auch bekommen von den Texans. Dass sie den Sieg haben, ist auf jeden Fall schon mal wunderbar. Aber es ist auch ein Primetime-Game. Also es werden alle drauf schauen. Da werden wirklich alle drauf schauen, was Caleb Williams macht. Und das ist schon, das ist schon eine Aufgabe.
Ja, also bin ich voll und ganz bei euch. Ich glaube, dass Houston steht super da. Die haben super gespielt, finde ich. Also die sind für mich auch eine der Mannschaften, die wirklich überzeugt hat. Und das wird natürlich dementsprechend umso schwieriger für die Bears. Mit oder ohne Caleb Williams. Und wenn er denn nicht abliefert, natürlich umso schwerer.
Und muss man dazu sagen, ein Romo Dunze, der jetzt eh angeschlagen ist, hatte jetzt auch noch nicht sein Breakout in Woche 1. Ich glaube, von DJ Moore oder so haben wir auch ein bisschen mehr erwartet. Aber ich will es nach einem Spiel noch nicht übertreiben, aber ich glaube schon, dass Caleb Williams schon die Enttäuschung war von den Quarterbacks und das gegen die Texans tatsächlich auch schwer laufen kann, weil bei Jaden Daniels, wenn wir zu den Commanders rübergehen, da können wir schon mal festhalten, laufen kann er. Ja. Das kann er.
Es ist echt krass gewesen.
Ich meine, ich glaube, das wussten wir auch, dass er laufen kann.
Absolut, absolut.
Gucken müssen wir, dass er gesund bleibt und sich nicht verletzt, weil er irgendwie die Schulter runternimmt und diese ganzen Tackles brechen will. Ich meine, mit 88 Yards und 2 Touchdowns sieht natürlich super aus. Im Passing Game jetzt halt keine Touchdowns geworfen, aber 70% Completion Rate für 180 Yards. Das ist halt so ein bisschen für mich das umgekehrte Bild von Bo Nix, wo man halt sagt, okay, man nimmt sich vielleicht ein bisschen zurück im Passing Game, man möchte nicht überlasten. Ich sag mal, zieht so ein bisschen vielleicht die Handbremse noch an. Das hat aber sehr solide umgesetzt. Nur 2 Sacks kassiert, was ich finde auch von Rookie-Quarterback immer noch geht. Und im Laufspiel natürlich dementsprechend überzeugt. Und das macht Spaß auf mehr aus meiner Sicht.
Ja, und wir haben es ja auch in der Endzone übrigens thematisiert. Tavier Thomas, der Cornerback der Tampa Bay Buccaneers, die Gegner waren von den Commanders, die Bucks haben ja dann gewonnen, hat es ja gesagt, auf den müssen wir uns schon einstellen, dass wir auch in der Secondary dementsprechend früh nach vorne kommen, uns fallen lassen, auch Druck Richtung Pass Rush zu unterstützen, weil das Lamar Jackson 2.0 ist. Das war seine Aussage, sein Zitat. Das hat dann ein bisschen Wellen geschlagen, natürlich logischerweise. Und am Ende des Tages wurde es irgendwie ein Stück weit bestätigt. Weil Laufen, das waren wirklich überragende Reads mit dabei, überragendes Scrambling von Jaden Daniels, das muss man schon mal sagen. Da muss man abwarten, er ist ein Rookie-Quarterback. Das ein oder andere Mal, glaube ich, wäre möglich gewesen, soweit wir das aus der Einstellung sehen, vielleicht einen Tick zu warten und den Pass dann doch noch anzubringen, aber auch völlig verständlich, dass man dann da anfängt zu laufen, wenn man die Qualitäten einfach hat, die er körperlich mitbringt. Und bei Lamar Jackson hat es eben ähnlich angefangen. Da war das Passing-Game auch über 2 Saisons, kann ich mich erinnern, immer wieder Thema, ja, das kann er ja gar nicht. Mittlerweile ist er zweifacher MVP. Also wirklich spannender Auftakt. Bin gespannt, wie es im Passing-Game weitergeht.
Ich glaube, da hat er auch jetzt, nächsten Spiel. Genau, gegen die Giants. Ich wollte es gerade sagen, Sonntag 19 Uhr, da glaube ich, ganz gute Möglichkeiten gegen diese Secondary, vielleicht auch mal ein bisschen mehr im Passspiel zu glänzen. Er wird Druck bekommen von denen an der Line, aber ich glaube, gegen die Secondary hat er Möglichkeiten, was schon krass war. Den Fact hatte ich noch rausgeschrieben, der hatte 1,6 Completed Air Yards. Ach, krass. Also 1,6 Yards durch die Luft ist jetzt nicht viel, das war der schlechteste Wert von allen Quarterbacks. Ja. Das wird, glaube ich, mehr werden im Laufe der Saison.
Ja, und ich denke, die Lernkurve steigt mit jedem Spiel, was er jetzt spielt und die Erfahrung sammelt, wird er besser werden. Gerade Flo, was du angesprochen hast, vielleicht auch nicht zu schnell mal den Ball wegzustecken und zu laufen, sondern die Augen ab viel zu halten und dann diese Situation auch auszunutzen, dass Defenses schneller committen zu ihm als Ballträger im Laufspiel und sich dementsprechend halt auch Lücken in der Defense ergeben.
Aber da sind wir, letzter Punkt vielleicht auch von meiner Seite dazu, auch bei dem Thema, Stichwort Vertrauen zu der Offensive Line, ebenso ein Vertrauen auch in die Receiver zu bekommen, Stichwort Separation, in 1-gegen-1 Matchups da auch mal hinzuwerfen. Und das Vertrauen vor allen Dingen auch in sich selbst und die Qualität zu haben, den Ball werfen zu können in ein Fenster, wo man dann eben den Receiver angespielt bekommt. Weil wir wissen, es ist NFL-Football, kein Receiver ist meistens einfach blitzeblank komplett frei, außer im Spiel der Giants tatsächlich einmal so geschehen für die Vikings. Was ich damit sagen will, ist, dass er vielleicht auch das ein Stück weit lernen muss und auch das Vertrauen in sich haben kann, dass er den Ball auch wirklich zielgenau anbringt in enge Fenster. Und wenn das kommt, dann kann man von dem, glaube ich, wirklich sehr, sehr viel erwarten dürfen.
Ich glaube, nur noch zu dem Thema nochmal, ich glaube, das ist halt mit die größte Hürde, die Rookie-Quarterbacks auch wirklich sehen. Es ist einfach diese Separation, die du gerade angesprochen hast, die ist in der NFL einfach so klein, die Fenster, wo der Ball reingehört oder ich sag mal, das Ball-Placement, wo der Ball auf den Receiver geworfen wird, ob nur vor dem Mann, hin den Mann, Hüfte, Schulter oder wo auch immer, müssen so viel genauer sein und da dauert es halt auch ein bisschen, bis dieses Selbstvertrauen da ist, was vielleicht auch ganz gesund ist.
So, und wenn ihr euch jetzt denkt, Mensch, dieser Flo Hauser spricht ja wirklich nur intelligente Sachen, aber dieser Vanja Müller noch klügere Sachen. Vanja, den Break machen wir noch schnell. Du startest ab Freitag auch mit einem Podcast, wo der Fokus tatsächlich auf Quarterbacks liegt, was ja deine Spezialität ist, auch deswegen haben wir dich ja auch bei uns mit dabei, auf Sendung oder jetzt bei uns hier im Podcast.
Gerade heute.
Erzähl mal was, QB-Watch wird's heißen, ab Freitag.
Ja, dann. Ja, ich bin auf Social Media schon aktiv unter dem Hashtag QB-Watch und Quarterbacks sind einfach was mir im Herzen liegt. Jahrelang selber gespielt und dann noch trainiert und ich will einfach ein bisschen zurückgeben und es macht mir sehr viel Spaß, über Quarterbacks zu reden. Das wird nicht nur über die NFL gehen, sondern auch, ich sag mal, außerhalb der NFL-Saison über ELF und über GFL und Nachwuchs-Quarterbacks vielleicht ein bisschen was, auch an Europäern, vielleicht in Staaten unterwegs ist auf der Quarterback-Position. Und ich freue mich drauf. Hab ein paar Wochen schon mit mir gerungen und ich denke, wenn ich es jetzt nicht mache, dann wird es dieses Jahr sowieso nichts mehr und freue mich einfach drauf. Und genau, am Freitag sollte dann die erste Folge auch online gehen.
Ich höre rein, ist schon notiert. Ja.
Definitiv ganz viel Erfolg dafür, definitiv. Und vielleicht, wenn man reinhört, findet man ja irgendwann bald mal den nächsten Quarterback-Superstar für die NFL, wenn es auch um andere internationale Spieler geht. Spannend, ja, auf jeden Fall, weil die kriegt man dann ja häufig nicht mit. Cool.
Nee, wie du sagst, Flo, alles Gute dafür. Ab Freitag dann die Hörempfehlung. Gut, dass wir schon Donnerstag kommen, sonst nimmt er uns alle weg. Egal. Jetzt lass uns nochmal reinstarten.
Ganz bestimmt nicht.
Wir haben Flo und ich haben so ein bisschen überlegt, wir wollen mal drauf schauen, wer hat vielleicht so ein bisschen enttäuscht in Woche 1, wie geht's da weiter, wer war positiv oder negativ, eine Überraschung und wer hat wirklich überzeugt und fangen wir mit den Negativen an. Vanja, du hast natürlich das erste Wort. Wer hat für dich in Woche 1 am meisten enttäuscht von den NFL-Teams? Oder vielleicht auch Spielern, also ist es nicht auf Teams eingeschränkt.
Ja, also wenn ich jetzt an Teams denke, da war ich schon ganz schön überrascht von den Falcons und der Leistung, die sie gebracht haben um Kirk Cousins. Und da brodelt ja auch gerade um die Quarterback-Position viel im Hintergrund, ob man den Rookie versteckt, weil er halt so eine Geheimwaffe ist, die dann dieses Jahr noch gezogen wird oder nicht. Aber das war schon ganz schön erschreckend und irgendwie auch ein bisschen, so dieser rote Faden, wenn man sich anguckt, welche Waffen sie in der Offense eigentlich haben und jetzt ja noch mit Kirk Cousins eigentlich auch ein super Quarterback. Ja, er kommt von der Verletzung zurück und sah, glaube ich, auch noch nicht hundertprozentig rund aus, aber da habe ich schon wesentlich mehr erwartet. Wäre für mich, glaube ich, somit die größte Überraschung oder, wie sagt man, Enttäuschung.
Enttäuschung. Aber Alter, da würde ich mitgehen. Also ich glaube, wir haben alle gedacht, den Rodgers, der nach einer Achillessehnen oder nach einem Achillessehnenriss zurückkommt, genauso wie Kirk Cousins, die werden nicht sofort bei 100% sein. Aber Rodgers sah okay aus, fand ich jetzt, Monday Night Football. Aber bei Cousins, da sah ja aus, als ob der bei, weiß nicht, 60% ist. Also das war ja furchtbar, weil ich mir noch dachte, man hat schon so ein bisschen was gehört von den Beatwritern und auch so in den Podcasts und sowas. Ja, im Training Camp, das lief jetzt noch nicht ganz optimal. Da war die Offensive schon sehr eingeschränkt. Dann sagt er auf der anderen Seite, er wollte ja starten beim Preseason-Beginn, wo ich mir denke, also wäre da mit dem Rollator vorbeigekommen, so wie er jetzt aussah, das war ja wirklich so unfassbar unbeweglich. Alles sah aus, als ob er, weiß ich nicht, 85 Jahre alt wäre.
Ja, also bin ich bei euch. Andersherum muss ich auch sagen, dass man von ihm jetzt auch nicht erwartet, dass er der mobile Quarterback ist, der
mit
seinen Beinen und so weiter, ne, das Spiel
gewinnt. Aber deswegen dachte ich, dass es vielleicht sogar besser passt. Also er war nullmal under center. 96 der Plays waren aus Pistol oder Shotgun. Also da ging es wirklich nur darum, dem irgendwie einen Ball zu geben, bisschen Abstand zu den Verteidigern zu haben, dass er irgendwie anbringt. Also verrückt.
Ja, und eigentlich aber, wie gesagt, grundsätzlich auch um die ganze Mannschaft zurückzuführen, das Running Game um Robinson und die ganzen Waffen im Passing Game, die da vorhanden sind, da sollte eigentlich ein Kirk Cousins in der Lage sein, das Spiel dementsprechend auch zu managen und halt nicht, ich sag mal, diesen Nachteil, der vielleicht noch da ist, so einen großen Impact haben zu lassen. Aber ist auch immer leichter gesagt als getan.
Ja, Enttäuschungen rühren ja immer auch daher, dass man dementsprechend eine Erwartungshaltung hat im Vorfeld an so ein Spiel. Und ich glaube, das ist das, ich versuche mal, Christoph, das, was du gesagt hast, nochmal ein bisschen ausholend zu konkretisieren, weil genau das, was du meinst mit wie die Falcons Offensive spielt oder spielen will, mit den Quarterbacks auch davor, die alle nicht gut waren. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber eben den Bijan Robinson einzusetzen, so ähnlich wie es die Lions mit Jahmyr Gibbs machen, immer wieder woanders aufgestellt. Und dann ging es ja auch darum, das Laufspiel natürlich weiterhin in Gang zu halten bei den Atlanta Falcons. Aber, und das dachten wir, glaube ich, alle, jetzt haben sie einen Quarterback, der eben aus der Pocket dann auch mal durch gute Pässe, auch tiefe Pässe, ich meine, Kirk Cousins hat einen starken Arm, hat immer überragend viele Yards pro Spiel gehabt in seiner Karriere bei den Vikings. Natürlich immer Ausreißer nach oben und unten, aber grundsätzlich immer sehr, sehr stark. Und dann war natürlich die Erwartungshaltung, na endlich, Kyle Pitts und Drake London, endlich haben sie einen Quarterback, der passen kann. Und das gibt dieser Offense genau das, was ihnen gefehlt hat. Und dann dachten wir, ey, das ist eigentlich mit Kirk Cousins in der Normalform, Verletzung ja, aber in der Normalform genau das richtige Puzzleteil. Und die Falcons-Offense, die wird liefern. Und das hat sie einfach nicht. Und ich kann nicht genau sagen, woran es lag. Da lasse ich mir von euch beiden gerne nochmal was sagen. Aber das hat mich tatsächlich sehr verwundert, dass das einfach in der Planung her bei uns allen klar war, was wir erwarten dürfen, aber es einfach überhaupt nicht umgesetzt wird. Und offensichtlich lag es dann eben in Anführungsstrichen nur allein an Kirk Cousins.
Also, dass der jetzt nicht in Woche 1 hier reinkommt nach einem Achillessehnenriss in Woche 8 war es, 9, sowas um den Dreh, glaube ich, herum, dass der jetzt nicht reinkommt und natürlich hier wie ein Reh über den Platz springt, aber ich fand das schon erschreckend, wie er aussah. Also, der ist noch, ich würde sagen, 60-65%, das war schon verheerend. Und natürlich kann er das managen, so ein Spiel, um Gottes Willen, aber das hätte ich, deswegen, ich bin gar nicht enttäuscht, dass Kirk Cousins nicht bei 100% ist. Ich glaube, da waren wir alle, das war zu erwarten, aber dass er so weit weg ist von 100%, das ist für mich die Enttäuschung.
Ich bin eher enttäuscht, Wanne, dann darfst du gleich auch nochmal, dass man dann über einen Kirk Cousins spricht, wenn man sagt, der soll das nur managen. Ich glaube, Kirk Cousins braucht dann, der darf nicht nur managen, der soll seine Dinge machen, weil der kann Wunderdinge machen. Das haben wir gesehen. Also das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Aber es ist ja auch erst Woche 1.
Ja, also, und auch da bin ich bei dem Flo. Also ne, Woche 1 sowieso nicht überbewerten. Zum einen, meine Aussage war jetzt auch nicht unbedingt in die Richtung, dass ich sage, Kirk Cousins ist jetzt derjenige, der irgendwie auch daran Schuld hat, sondern ich glaube eher schon, da muss man sich die gesamte Offense nochmal angucken. Wenn du im dritten, ich glaube, ich habe es gerade nochmal angeguckt, Third Down 2 von 9, 22% wo umsetzt, dann ist es einfach auch schwer, Drives am Leben zu halten. Plus zwei Turnovers, also zwei Picks, plus den Fumble, dreimal den Ball abgeben. Und die Steelers haben den Ball nicht einmal abgegeben. Also minus 3 im Turnover-Ratio zu sein, ist einfach auch sehr ausschlagkräftig in einem Spielverlauf. Und ich glaube, das kommt dann alles so ein bisschen zusammen. Und das sollte man ja also nicht überbewerten, sondern muss einfach gucken, okay, wo waren welche Fehler, wo hat was nicht funktioniert, wie wir es erwarten und das angehen. Ich habe jetzt die Hoffnung für die Falcons nicht aufgegeben, aber ich habe schon mehr erwartet in Woche 1.
Ja. Also ist ja auch das krasse Turnover-Battle, habe ich mir aufgeschrieben, dass du den klar verloren hast und Atlanta hatte einen offensiven Touchdown, die Steelers hatten null. Die hatten keinen offensiven Touchdown und gewinnt das mit 18-10. Also von daher, das lag nicht nur an Kirk Cousins, da waren ein paar Faktoren, die da reinkommen und ja, ich bin dabei, Vanya, das war nämlich auch meine Enttäuschung. Der Zustand von Kirk Cousins, so würde ich es vielleicht beschreiben.
Dann ist natürlich jetzt die Frage, wenn Vanya auch über die gesamte Offense spricht, vielleicht als kleiner Ausblick dann für Woche 2, die Steelers Defense ist keine schlechte, da haben wir schon drüber gesprochen, jetzt kommen die Eagles in Monday Night Football. Auch keine schlechte Defense. Also, die müssen sich natürlich definitiv steigern, weil das wird ähnlich, wie wir es vorhin gesagt haben, bei den Bears, auch da wird die Offensive gebraucht werden, um dann dieses Spiel zu gewinnen, auch wenn sie gegen die Steelers keinen Touchdown zugelassen haben. Sie hatten ordentlich Probleme mit der Defense dort. Ja? Also, da bin ich gespannt, wie das am Montagnacht laufen kann.
Wobei ich die Steelers noch besser einschätzen würde, weil ich habe die Eagles sehr hoch bei mir, aber da warte ich jetzt mal, wie die Secondary sich so wirklich dann jetzt über Wochen gibt oder so. Ich glaube, die Steelers, so wie sie eben ja länger schon zusammen sind, hat man schon gesehen,
das stimmt,
die Maschine ist schon sehr gut geölt in Woche 1.
Das stimmt. Ich glaube nur, um vielleicht auch noch auf die Woche 2 was hinzuzufügen, ist es natürlich auch nochmal schwer, in Philly zu spielen. Und was bei Philly, glaube ich, nochmal dazu kommt, ist einfach die starke Offense ums Run-Game rum. Das heißt, die Anzahl der Möglichkeiten für Atlanta wird wahrscheinlich auch nochmal weniger. Du wirst den Ball vielleicht nicht so oft haben. Philly wird den Ball mehr possession, mehr Zeit von der Uhr unternehmen. Wobei die Steelers jetzt auch gut den Ball gelaufen sind und das ja auch ein Teil dafür war, warum sie halt mal im Spiel geblieben sind. Aber es wird definitiv nicht leichter jetzt in Woche 2 für die Falcons.
Umso interessanter finde ich dann, wie die Atlanta Defense, von der ich übrigens ja auch ein bisschen viel erwarte, auch letzte Saison schon sah das ja ganz gut aus und wir haben ja auch im Vorfeld der Saison drüber gesprochen in unseren Previews, Da bin ich gespannt, wie die es gegen die Eagles Offense machen. Das war nur als kleiner Cliffhanger für euch, Monday Night Football, weil ich glaube, das wird sehr interessant werden. Es ist trotz der Niederlage der Falcons könnte das ein richtig, richtig gutes Spiel werden, denke ich.
Gefällt der Ausdruck ein bisschen viel?
Ja, es ist spät, Freunde. Es ist 3 Uhr nachts, wenn wir auf sein.
Ja, genau. Ja. So, also ich bin auch bei den Falcons. Was ist deine Enttäuschung aus Woche 1?
Ja, meine Enttäuschung ist eine große Enttäuschung. Für viele vielleicht keine Überraschung. Das sind die Cleveland Browns, genauer gesagt die Offensive der Cleveland Browns. Weil das war wirklich unterirdisch. Das muss man leider mal so sagen. Klar haben sie gegen Dallas gespielt. Klar haben die Cowboys ihren Edge-Rusher mit Micah Parsons und generell eine sehr, sehr starke Defense, wo viele Quarterbacks Probleme haben. Aber da komme ich dann zur größten Enttäuschung, nämlich Deshaun Watson. Deshaun Watson sprechen wir immer oft darüber. Wie gut ist er wirklich? Der war 11 Spiele mal gesperrt, dann war er wieder verletzt letzte Saison. Das wissen wir alle. Ich wollte es nicht nochmal ausholen. Aber er hat einfach wirklich schlecht ausgesehen gegen die Dallas Cowboys. Selbst, und das ist mir in der NFL Endzone bei unserer Übertragung echt mehrmals aufgefallen, wo man ja als Moderator, Christoph, du kennst das, gefühlt seine Augen auf allen Spielen gleichzeitig hat und manchmal auch mal nicht jedes Play mitbekommt. Das ist einfach Fakt. Aber das ist mir so hängen geblieben. Bei den Cleveland Browns, Deshaun Watson zweimal rollt er nach rechts raus aus der Pocket, hat Zeit, was heißt hat Zeit, aber ja, er hatte Zeit, nimmt dann einmal den Pass aus vollem Lauf, trifft den Receiver überhaupt nicht und einmal bleibt er sogar nochmal stehen und versucht es. Also er hat wirklich trotz Raum auch Pässe nicht angebracht. Und da muss ich schon sagen, die Cleveland Browns, und da komme ich dann zu meiner Enttäuschung, dann dürft ihr gleich, da hole ich jetzt ein bisschen mehr aus, sorry, ist Überlänge, mit diesem sehr talentierten Roster, nach wie vor, in der Offensive als auch in der Defensive. Jetzt geht's mir nur um die Offensive. Klar waren in der Offensive Line, die ich für einen der Top 3 Offensive Lines in dieser Liga halte, 2 Starter nicht mit dabei. Auch in Ordnung, kann auch ein Grund sein. Aber wie die dahergekommen sind mit Watsons Passing Game, Quarterback Rating, alle Zahlen einfach schlecht. Das war miserabel und am Ende sehen sie nur gut aus, weil sie noch einen Garbage Touchdown machen per Lauf. Jerome Ford, der einem nur leid tun kann in Abwesenheit von Nick Chubb, der sollte da immer ein bisschen Druck nehmen. Das wussten die Cowboys dann auch. Der konnte dann auch nicht so wirklich liefern. Also das ist wirklich für mich krass enttäuschend gewesen, weil ich die Cleveland Browns individuell als sehr, sehr starken NFL-Roster sehe. Und nur sie haben ein Problem und deswegen ist Vanni auch da offensichtlich auf der Quarterback-Position.
Ja, ich glaube, dann spielst du mir den Ball auch gleich zu, sozusagen. Also
ich treffe dich, ich habe hier sehr viel Platz, ich habe den Pass angebracht.
Du bist rechts rausgerollt, hast den Ball geworfen und diesmal ist der bei mir angekommen. Ich nicht, dass ich jetzt immer allen Leuten zustimme, aber hier bin ich wieder bei dir. Die Stats, du hast es angesprochen, zusätzlich 6-mal einen Sack kassiert. Worst in der NFL gewesen in Woche 1 jetzt. Das heißt, es geht auch da überhaupt nicht gut los. Den Ball einmal gefumbled, zusätzlich zu den 2 Interceptions, also für 3 Turnovers wirklich direkt verantwortlich gewesen. Und wenn man dann im Gegenzug sich mal anguckt, wie viel Geld dieser Typ kostet, dann ist das schon krass. Aber ich war damals schon der Meinung, dass das eigentlich nicht die richtige Entscheidung gewesen ist mit diesem Vertrag und bin auch der Meinung, dass dieses Ganze, was noch neben dem Feld immer noch diskutiert wird und jetzt ja wieder aufkocht durch die neuen Vorwürfe.
Ja, Vergewaltigungsvorwürfe jetzt gegen Deshaun Watson. Er ist noch nie auf dieser Exemption-List vom Commissioner, kann aber auch noch passieren. Also da kommt so viel zusammen, furchtbar, wirklich.
Und ich glaube, das spielt auch mit rein. Also das, ich wüsste nicht, wen das in Ruhe lässt, nachdem er ja schon so einen riesen Trubel um sich hat ergehen lassen müssen. Ich bezweifle auch, dass er noch mal irgendwie den Ansatz kriegt, das umzudrehen. Ich glaube, das ist ein Placeholder, der in naher Zukunft dann replaced wird.
Aber spannend ist an der Stelle, Christoph, wenn ich nochmal einhaken darf, Stichwort Fuß fassen. Die Browns haben ein Stück weit ihr Offensive Scheme, das Scheme vielleicht nicht, aber ihr Offensive Play und die Play Calls, das Play Calling, an Watson angepasst. Das wurde ein Stück weit verändert in dieser Offseason, um ihn einfach nochmal mehr Sicherheit zu geben, nochmal seine Stärken rauszuholen. Die Frage ist nur, die ich mir stelle, wo sind seine Stärken hin? Weil eigentlich ist genau das auch seine Stärke gewesen, mal nach links, nach rechts rauszugehen. Er ist ein agiler Quarterback gewesen, der auch mal vielleicht designte Runs nimmt als Quarterback, um dann doch noch den Pass anzubringen. Das ist total abhanden gekommen. Die Browns waren einfach mit einem Veteran, der ein entspannter Dude aus der Pocket ist, wie ein Joe Flacco, viel besser aufgestellt gewesen, als sie es jetzt sind. Sie passen alles an, weil er teuer ist, weil er ihr Franchise-Quarterback hätte werden sollen. Aber ich glaube, da muss man echt langsam gucken, ob man da nicht wieder einen Gang zurücklegt und vielleicht versucht, Deshaun Watsons starken Arm, den er ja mal hatte, den er vielleicht wiederfindet, mehr zu forcieren, wieder mehr zum klassischen Quarterback-Play zu gehen. Weil so wie das am Sonntag war, das war wirklich, ich wiederhole mich jetzt, miserabel. Also
es ist aber doch in deiner Wortwahl schon, und das ist völlig nachvollziehbar, so geht es mir auch, es ist viel zu viel wenn, vielleicht.
Ja, ja, klar.
Und
ja,
das sagen wir jetzt seit 1,5 Jahren, 2 Jahren, so viel Zeit haben wir ihm noch gegeben. Das ist nicht mehr dieser Quarterback aus der Texans-Zeit. Was hat er da alles gemacht? Diese RPOs, sie holen extra Ken Dorsey, um ihn vielleicht ein bisschen kompatibler zu machen, als er im Stefanski-System ist. Ich glaube, es wird nicht funktionieren. Ich weiß nicht, wie viele RPOs am Ende waren, aber es können nicht viele gewesen sein. Der Typ ist auch durch diese Nebenplätze da im Privatleben, er ist, glaube ich, durch. Und das ist in Woche 1 tatsächlich bei ihm keine Overreaction. Eine Zahl, die mir, ich habe wirklich viel zu Watson gelesen, die mir da vor die Flinte gekommen ist. Seit 2006 werden Air Yards quasi ausgezeichnet oder wird gemessen, gibt's dieses Deadline seit 2006. Er war bei 15 oder mehr Air Yards, also 15 oder mehr Yards in der Luft zurückgelegter Ball. 0 von 10. Das gab's noch nie. Seit eben 2006 ja, diese Zahlen erhoben werden. Und das sagt mir eigentlich alles, wie soll diese Offense, wie soll Amari Cooper, wie soll der stattfinden? Ich glaube, die Lösung wird Jameis Winston sein. Ja. Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Und jetzt spielst du in Woche 2. Vielleicht kommen wir dazu. Dann mache ich nämlich kurz unseren kleinen Trainer, denn das wird mich sehr interessieren, was Wanne dazu sagt, weil dieses Spiel gegen Jaguars, glaube ich, ist schon ein kleines, jetzt widerspreche ich mir auch, kleines, großes Finale für Kollegen Watson.
Preview. Definitiv. Jedes Spiel, glaube ich, wird jetzt schwieriger für Deshaun Watson. Und ich glaube, dass Cleveland eigentlich daran arbeiten muss, ihn aus dem Spotlight ein bisschen rauszunehmen und nicht den ganzen Druck auf ihn lasten zu lassen. Immer zu sagen, wir passen alles an ihn an und er hier und er da, sondern zu gucken, es irgendwie wieder zu schaffen, dass er vielleicht auch wieder ein bisschen freier aufspielen kann. Ich habe dafür jetzt auch nicht die richtige Antwort, aber ich glaube, das ist zumindest ein Ansatz, oder nach dem man irgendwie suchen müsste. Und ich glaube, gegen Jacksonville wird das auch nicht leicht. Sie stehen auch mit dem Rücken an der Wand. Letztes Jahr nicht mehr ganz überzeugt, sind jetzt 0-1 angefangen. Und das wird, glaube ich, für beide Seiten ein ziemlich wichtiges Spiel. Und ja, aber für Deshaun Watson noch mal ein Stückchen stärker, klar.
Was glaubst du, wie gehen das die Cleveland Browns an, wenn wir genau darüber sprechen? Weil nochmal, und da wiederhole ich mich auch schon, seitdem wir wieder zurück sind aus der Sommerpause, die Cleveland Browns Offensive, Christoph hat auch ein paar Namen genannt, auch David Njoku, der Tight End, plus das Laufspiel, auch mit einem Jerome Ford, der das eigentlich ganz gut im Kreuz haben sollte mit dieser guten Offensive Line. Jetzt haben sie gegen Dallas gespielt gehabt. Brutal starke Defensive. Jacksonville hat auch einen vernünftigen Pass-Rush, wie wir wissen, mit Josh Hines Allen unter anderem. Wie glaubst du, gehen die Browns das an? Weil auf dem Papier, und da sind wir wieder bei diesem Wörtchen wenn, mit einem Deshaun Watson ist das ja an und für sich gut ausgelegt. Sie kriegen es halt nur nicht auf den Platz. Also was muss man jetzt gegen Jacksonville vielleicht anders machen?
Na, ich glaube, grundsätzlich ist es einmal wichtig, nicht so schnell ins Hintertreffen zu geraten, was ja auch immer das Playcalling beeinflusst in Bezug auf Run-Game, Pass-Game, ob du nun Catch-Up-Football spielst oder ich sag mal mitspielst. Das heißt, ich glaube, da stehen natürlich die Chancen schon ein bisschen besser gegen Jacksonville, vielleicht auch länger im Spiel zu sein oder vielleicht auch sogar zu führen und dann das Laufspiel auch ein bisschen besser zu etablieren, weil wenn ich mir 45 Passversuche gegenüber irgendwie 14 Läufe von Running-Backs angucke, dann ist es doch schon mal ein krasser Unterschied. Und das sollte eigentlich ein bisschen gleichgewichtiger passieren, gerade wenn du Deshaun Watson auch nicht so ein Spotlight stellen willst. Und vielleicht ein bisschen eher das Screen-Game auspacken oder ähnliche Sachen. Njoku fällt nur auch aus diese Woche, wenn ich das richtig mitbekommen habe. War der stärkste Receiver als Tight End in Woche 1. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die Richtung, die sie einschlagen müssen. Offense ein bisschen gleichgewichtiger gestalten, nicht zu statisch, Screens schön mit reinbringen und dann gucken, dass man darüber im Spiel bleibt und das halt auch gleichgewichtiger für den Verlauf des Spieles gestalten kann. Ich kann mir vorstellen, das war vielleicht auch der Plan gegen Dallas, Aber Dallas war dann einfach zu stark und dann hat man die einzige Möglichkeit, um im Spiel zu bleiben, genutzt und es ist nach hinten losgegangen.
Aber es ist ja das auch bei Dallas, also die haben gepunktet, das war locker flockig eigentlich, aber ich fand jetzt auch noch, dass die Cowboys, obwohl sie 33 Punkte gemacht haben gegen Cleveland, noch nicht am Ende der Fahnenstange waren, was die Entwicklung anbelangt. Die hatten, also die Browns Defensive hatte eine Success Rate von 37,1% zugelassen. Das war die sechstbeste, also die Defensive, obwohl sie 33 Punkte kassiert haben,
ja, das,
war jetzt nicht so schlecht. Wenn ihr euch die Zahl von der Offensive sagt, die hatten eine Success Rate von 25%. Das war natürlich der schlechteste Wert. Genau wie du sagst, diese Balance hat mir komplett gefehlt. Das war so dieses Erzwingen von Watson, dass er endlich reinkommt. Und eigentlich hast du jetzt gegen Jacksonville, die mir in der ersten Halbzeit gegen Miami defensiv richtig gut gefallen haben, aber die haben Probleme in der Verteidigung gegen den Pass. Also da solltest du eigentlich Optionen bekommen. Die haben jetzt in den 17 Spielen letztes Jahr, die Jaguars, in 10 dieser 17 Spiele haben sie 260 oder mehr Passing Yards zugelassen. Mhm. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie Watson das schaffen soll.
Ja, das war, ich wollte jetzt zu viele. Ich wollte zu viel sagen, wie du es vorhin schon gesagt hast, da müsste man eigentlich Winston aufstellen, der immer gefühlt 350 Passing Yards pro Spiel hat, 2 Touchdowns und dann aber auch 2 Interceptions und trotzdem gewinnt man. Aber genau das ist es. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Du musst in diesem Spiel gegen Jacksonville wieder einen Quarterback auf dem Platz haben, der hinter einer O-Line nochmal, die eigentlich gut ist, aus der Pocket vernünftige Pässe auch mal über 15, 20 Yards anbringen. Das muss ja nicht immer sein, das wissen wir auch alles. Aber das brauchen sie und das konnte Watson, aber er kann es aktuell einfach nicht. Nochmal, ich fand das irrsinnig, auch ein Deshaun Watson, der kann ja Footballspiel nicht verlernt haben, wie der komplett ohne Druck einen Pass nicht anbringt. Den krieg ich angefühlt. Ja, aber nun gut. Da bin ich auch gespannt, weil das sollte eigentlich der Schlüssel sein. Die Frage ist halt, wie man Deshaun Watson dazu bringt, weil die Waffen dazu hätten sie ja, ne?
Also die Jaguars machen eigentlich alles dafür. Der Cornerback Tyson Campbell wird wahrscheinlich auch ausfallen. Der ist nicht nur questionable, ja. Der ist doubtful. Also auch das spräche konjunktiv eigentlich für die Browns, dass diese Offense im Passspiel funktionieren könnte. Ich finde jetzt auch, Jacksonville hatte jetzt gegen Miami, wobei die O-Line sehr gut war, muss man dazu sagen, und die Browns ja eigentlich eine gute O-Line hätten, wenn beide Tackle nicht raus wären. Aber es ist nicht so, dass zum Beispiel Tua bei Miami wieder, ne? gegen Jacksonville wahnsinnig viel Pressure bekommen hätte. Also selbst Watson könnte da unter Umständen ein bisschen Zeit bekommen, aber ich sehe es einfach nicht. Ich sehe, selbst wenn der 5 Minuten Zeit hat, er wird es nicht wuppen. Ich habe da jegliche Mini-Hoffnung, die noch da war, komplett verloren.
Ich glaube, wir brauchen Vanya, der mal hier ein bisschen Gas bei uns beiden rausnimmt.
Ja, ich meine, ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Zuversichtlichste, aber ich glaube halt, der Weg für Daniel, ich sag mal, diesen Kritik, die ja gerade von euch auch geäußert wird, die berechtigt ist, ist für mich einfach ein klares Zeichen dafür, dass es einfach mental nicht passt gerade. Und das heißt, den Druck muss man verringern auf ihn. Jetzt nicht den Druck von einem Pass Rush, sondern den Druck intern auf Deshaun Watson, um ihn irgendwie wieder ein bisschen freier aufspielen lassen zu können. Und da sitzen die Experten bei den Browns und die müssen gucken, wie man da die Stellschrauben irgendwie noch drehen kann. Für mich von extern sehe ich einfach nur klar das Ungleichgewicht in der Offense und das ist halt auch eine Stellschraube, die man anwenden kann. Auch wenn es jetzt natürlich verlockend ist, gegen Jacksonville irgendwie im Passing-Game anzugreifen, wenn er dann nicht in der Lage ist, den Pass zu klampantieren, dann ist das halt auch keine Option, sondern da muss man halt den anderen Weg gehen. Und ich glaube, wenn man das nicht hinbekommt, dass er wieder freier aufspielt und lockerer aufspielt und ich sag mal einfach das umsetzt, was er früher auch schon konnte, das Talent hat er nicht verloren, dann ist der Vorhang auch langsam zu. Also da bin ich bei euch.
Viel spannender natürlich auch dann für dieses Spiel, wenn wir schon drauf vorausschauen, ist dann vis-à-vis die Defense der Browns gegen die Offense der Jacksonville Jaguars. Weil Christoph hat es ja gerade auch schon so gut gesagt, die Defense der Browns hat einen vernünftigen Job gemacht. Auch da bin ich gespannt, wie sie dann den Druck auf Trevor Lawrence dementsprechend aufziehen können. Denn, das haben wir letztes Jahr gesehen, die Browns waren in, ich glaube, 5 Statistiken in den ersten 3 Plätzen mit dabei. Sie haben eine gute Laufverteidigung per se. Und da ist die Frage an dich auch, Vanya, werden wir auch da von Jacksonville mehr Spread sehen oder auch vielleicht mehr Screens sehen, in Stichwort Travis Etienne auch anderweitig einzusetzen, auch wenn die Passverteidigung der Browns relativ gut daherkommt, die aber immer mal wieder auch ein Martin Emerson, auch ein Denzel Ward manchmal auch eben Plays zulassen gegen sich. Das ist auch statistisch belegt. Sie haben immer eine gute Coverage, aber da ist auch trotzdem was möglich. Aber wie glaubst du, wird das aussehen aus Jacksonville Offense Sicht?
Also ich glaube, grundsätzlich ist einfach, wenn man gegen eine starke Defense spielt und auch gerade gegen eine starke Defense mit einem starken Pass Rush, das Screen Game ganz wichtig, weil das einfach ist, womit du auch den Pass Rush verlangsamst einfach auch eine Defense mehr zum Nachdenken bringst, mehr zum Lesen nochmal zusätzlich bringst. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Argument. Wenn ich mir jetzt die Woche gegen Miami angucke, dann sieht auch das Laufspiel eigentlich ganz vielversprechend auch, was eigentlich auch eher überwiegend war im Verhältnis, zumindest leicht gegenüber dem Passing Game.
Tank Bigsby war richtig gut. Also Tank Bigsby haben sie endlich mal gefühlt zum ersten Mal echt reinbekommen. Das war wirklich nicht schlecht, ja, zumindest erste Halbzeit.
Ja, und ein ganz guter One-Two-Punch. Und insgesamt, wie gesagt, ein Schnitt von 4,9 Yards, das ist schon super. Und ich glaube, das ist was auch, worauf sie gegen Cleveland aufbauen können. Und wenn sich dann durch das Laufspiel und durch vielleicht Cleveland dazu zwingen, die Box ein bisschen enger und voller zu stellen, sich halt diese Option im Passing-Game ergeben, weil halt immer mal wie diese Outages da sind, können das, wenn natürlich auch einen Trevor Lawrence ausnutzen, den ich nach wie vor für sehr talentiert halte in der Liga, auch wenn er noch nicht so hundertprozentig den Durchbruch geschafft hat, aber das sollte dieses Jahr passieren, da hoffe ich drauf, und wenn nicht, vielleicht jetzt gegen Cleveland.
Ja, ich halte es auch nicht für unmöglich, weil die Hoffnung, die ich bei den Browns sehe, die müssen halt den Turnover-Battle relativ deutlich für sich gewinnen, weil das ist schon was bei Lawrence und Co. bei den Jaguars schon immer reinsticht. Die hatten jetzt einen Turnover gegen Miami, wo du sagst, okay, habt ihr mal besser aufgepasst, als es in vielen Spielen letztes Jahr der Fall war, nur dieser Turnover war so bitter. Da war Etienne schon in der Endzone, wenn ihr euch erinnert, wird da fantastisch verteidigt. Stimmt, von Holland. Ja. Und auf der anderen Seite macht dann Tyreek Hill den Touchdown, einen 80-Yard-Receiving-Touchdown. Also es war wieder dieses Ins-Knie-Schießen à la Jaguars vom Feinsten. Diese Tendenz, die werden sie nicht so schnell, glaube ich, wegbekommen. Und die Browns-Defense, die zählt immer noch zu den Besten. Darüber können sie das Spiel wirklich gewinnen.
Die kann gnadenlos zuschlagen bei genau solchen Sachen. Ja. Definitiv.
Dann gehen wir weiter, oder?
Jawohl.
Jetzt hatten wir die Enttäuschung. Dann würde ich sagen, gehen wir zu den Überraschungen. Waren ja positiv oder negativ? Wer hat dich überrascht? Wer konnte dich überraschen in Woche 1?
Also positiv überrascht, definitiv Baker Mayfield, muss ich sagen, der ja, gut, wir immer wussten, der hat Riesenspiele in sich und dann hat auch wieder einen Riesenabsturz in sich. Aber zumindest war das jetzt aus meiner Sicht definitiv mal ein Riesenspiel. Für mich die zweitbeste Performance von Quarterbacks in dieser Woche. Einfach eine 80% Completion Rate mit 4 Touchdowns, fast 300 Yards geworfen, nur einen Sack kassiert. Also effizienter geht das, glaube ich, kaum bei einem Rating von 146. Das war definitiv für mich eine der positive Überraschung diese Woche.
Dazu habe ich zwei Fragen. Erstens, wer ist dann die beste Quarterback-Leistung gewesen? Oder kommt die vielleicht gleich noch bei unserer Kategorie, wer hat uns überzeugt? Und die zweite oder Aussage von mir ist, bei Baker Mayfield bin ich nie überrascht. Geiler Typ, immer guter Quarterback. Nichts anderes erwartet.
Er war übrigens bei den Cleveland Browns Quarterback. Ich will es nur mal gesagt haben.
Und ich meine, ich mag ihn auch tierisch, ne? Und aber wenn du jetzt sagst, immer überrascht, dann ist das entweder positiv oder negativ.
Ja, das stimmt schon,
schätze ich mal. Denn er hat auch schon seine anderen Leistungen abgeliefert, aber ich freue mich für ihn. Also ich denke, er ist ein geiler Charakter, der gehört in diese Liga. Er reißt einfach andere um sich herum auch wirklich mit und das hat er jetzt an diesem Wochenende auch wieder bewiesen. Aber für mich die beste Leistung, um nochmal darauf zu kommen, die habe ich diese Woche von Josh Allen gesehen. Auch für mich positive Überraschung ist es jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin, aber positiv überrascht oder begeistert bin ich davon, einfach, dass gewisse Fehler abgestellt wurden. Und das ist einfach, wenn man sich die Completion Rate anguckt und Laufspiel und auch Passspiel, ne, also 2 Rushing Touchdowns, 2 Passing Touchdowns, deswegen habe ich ihn einfach nochmal so ein bisschen minimal über Baker Mayfield in meiner Liste.
Ich spoiler schon mal, Josh Allen kommt gleich nochmal dran, deswegen kann ich nachvollziehen. Okay. Das ist mal bei meiner Überraschung gleich.
Vielleicht, wir machen es ja heute so ein bisschen als Mischform auch, dann vorausschauen. Also Baker Mayfield kann man absolut mitgehen, glaube ich auch. Das war wirklich sehr solide. Wie siehst du es gegen die Lions jetzt am Wochenende? Ich kann mich erinnern, letzte Saison sind sie auch zweimal aufeinander getroffen. da war es ja häufig so ein bisschen, ja, beide eine gute Laufverteidigung, beide aber auch gute Running Backs dabei, ähnliches System, so ein Stück weit Jameer Gibbs, Rashad White auf der anderen Seite bei den Bucks. Wie siehst du die Möglichkeiten für die Tampa Bay Buccaneers, die ja wirklich mit der Offensive einen ordentlichen Schwung gebracht haben? Das muss man schon mal so sagen, auch vor allen Dingen eben im Passing Game, Stichwort Mayfield, Stichwort Mike Evans.
Ja, ich meine, die Rams haben offensiv jetzt eigentlich auch ganz gut abgeliefert gegen Detroit, auch wenn Detroit da, ich sag mal, eigentlich auch einen starken Pass-Rush oder ähnliches hat. Ich schätze schon eindeutig Detroit als die stärkere Mannschaft ein. Und ich glaube, das wird eine sehr, sehr gute Hürde werden. Ich muss auch gerade mal gucken, ob sie in Detroit spielen oder zu Hause. Sie spielen in Detroit, was sicherlich auch nochmal ein Faktor ist. Gerade auch viele Diskussionen darüber, ob Detroit nicht mittlerweile vielleicht eines der schwersten Stadien ist, in denen man spielen muss, wenn man irgendwie auswärts zu spielen hat. Und aber wir haben gerade über Baker Mayfield gesprochen, dass er einfach auch eine gute Leistung gebracht hat und er dazu eigentlich auch immer wieder in der Lage ist. Also ich erwarte jetzt keinen Absturz oder ähnliches von ihm. Es gibt immer wieder mal die Situationen, wo er sich selber in den Fuß geschossen hat und dann irgendwie Spiele auch verloren hat. Aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass er genau in dieser Hinsicht in Tampa Bay auch gerade reift. Er hat jetzt die Situation, er hat dann einen Vertrag bekommen, er hat das Commitment, was er bis jetzt, glaube ich, noch nirgendwo anders so in dieser Form gehabt hat. Und es beflügelt ihn irgendwo auch ein bisschen. Und denke, wir werden jetzt regelmäßig schöne Leistungen von ihm sehen und das auch kommende Woche gegen Detroit.
Oh, bin ich also ich will jetzt kein Partypuper sein, es war halt dann nur gegen die Commanders.
Oh.
Weil also gegen die Lions wird was anders. Mit Aiden Hutchinson, da kommt ein bisschen mehr Druck an der Line. Auch Marcus Davenport hat mir ganz gut gefallen bei den Lions in Spiel 1. Wenn er fit ist, ist er immer noch ein ganz guter. Aber es ist ein super Matchup. Gibt's live dann bei uns, also in der Endzone sowieso mit dabei, aber auch als Einzelspiel, 19 Uhr. Bucks Lions kann man sich definitiv auch mal einzeln anschauen. Das könnte ein richtig geiles Spiel werden, weil eben, und das ist ja einfach Fakt, Mayfield ganz gut in Form ist.
Und ich freue mich vor allen Dingen auf die Matchups eben genau deswegen im Passing Game der Bucks mit den Receivern Goodwin und Mike Evans gegen die Secondary Lions. Also ich glaube, da werden wirklich interessante Matchups bei rauskommen. Und nochmal, letzte Saison haben sie sich da irgendwie gegenseitig die eigenen Stärken genommen, falls ihr das gehört habt. Das war gerade mein Kühlschrank übrigens, der sich mal kurz gemeldet hat.
Natürlich.
Da haben sie sich gegenseitig die Stärken wirklich genommen, jeweils auf der Offensive des Gegners. Und das hat dieses Matchup total interessant gemacht. Und deswegen freue ich mich auch dieses Jahr wieder drauf, weil ich so das Gefühl habe, sie haben ähnliche Herangehensweisen mit der jeweiligen Offensive. Und da kommt es dann auf die Defense drauf an bei den beiden Teams. Wobei ich mir dann auch vorstellen kann, dass es trotz alledem dann auch viele Punkte geben kann. Also ich glaube, das wird echt cool werden.
Flo, was ist denn deine Überraschung, positiv wie negativ?
Meine Überraschung ist eine positive Überraschung. Und das sind die Minnesota Vikings mit einer sehr soliden Offensive rund um Sam Darnold. Die wurden ja so daher geschrieben, dass da gar nichts gehen wird ohne J.J. McCarthy, auch wenn es nur ein Rookie ist. Also da hat Sam Darnold, glaube ich, viel Liebe verdient nach dieser Woche 1. Und insgesamt bei den Vikings eben auch diese physisch starke Defense, die wirklich ordentliche Playmaker drin hatte. Ich weiß, was Christoph wahrscheinlich gleich sagen wird. Es war nur gegen die Giants. Aber nichtsdestotrotz, Sam Darnold die ersten 12 Pässe angebracht. Ich fand das richtig stark. Am Ende nur 5 Incompletions. Klar war eine Interception dabei, für die kann er vielleicht gar nicht mal großartig was. Das hat mir richtig gut gefallen. Also Sam Darnold, das Playcalling der Vikings hat mir gefallen. Über die Mitte, auch die kurzen Dinger, sehr überlegt, gute Fenster getroffen. Sam Darnold überzeugt mit einem guten Arm. Dazu Aaron Jones, vernünftig, häufig auch per Lauf, aber auch mal wieder mit so Screens eingesetzt, wie wir sie jetzt auch schon mehrmals bei anderen Teams besprochen hatten. Auch der hat sich super eingefügt, auch mit einem Touchdown. Also diese Offensive mit dem Playcalling, das Zusammenspiel Quarterback-Receiver-Running-Back hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und auf der anderen Seite des Balles war ich sehr überzeugt von der Vikings-Defense, gerade auch in der Secondary mit einem Harrison Smith, habe ich extra nochmal geguckt, die beiden Neuen, immer gute Coverage, Stephon Gilmore, Shaquille Griffin haben es ganz gut gemacht, als auch vorne im Pass-Rush. Andrew Van Ginkel als Neuzugang hat überzeugt, meiner Meinung nach, trotz obwohl man da ja immer sagen kann, ja, natürlich ein Pick-Six, was soll ich anderes sagen, aber auch abseits dieses Pick-Six, wollte ich sagen, hat er für mich überzeugt, genauso der Rookie Dallas Turner. Und ja, es waren nur die Giants. Und ja, die Giants sahen miserabel aus. Noch miserabel als die Browns stellenweise mit ihrer Offensive.
Aber trotzdem muss man 28-6 gewinnen. Das finde ich jetzt schon unabhängig vom Gegner schon sehr überzeugend.
Genau. Und damit bin ich auch fertig. Dann dürft ihr beide, ich weiß, ich habe schon wieder lang geredet, aber genau das ist es. Das musst du dann erstmal hinbekommen, auch mit diesen negativen Vorzeichen, was viele Leute davor darüber gesagt haben. Und mir hat es auf beiden Seiten des Balles, im offensiven und defensiven Playcalling und wie es dann die Spieler exekutiert haben, einfach richtig gut gefallen.
Ich habe ehrlich gesagt nur einen ganz schnellen Punkt, dann darf Vanja dazu was sagen, weil das war das, was wir bei uns in den Previews angesprochen haben. Darnold ist zum ersten Mal hinter einer guten O-Line. Mhm. Der hat ein paar Jahre schon dabei. Und nochmal, also an der Line sind die Giants nicht so schlecht. Das würde ich ihnen schon geben wollen.
Stimmt, ja.
Darnold war aber, wenn er eine clean, saubere Pocket hatte, hat er 15 Pässe gegeben, 14 anbekommen, einen Touchdown-Pass, 154 Yards, also nur aus cleaner Pocket. Genau das wollte ich mal von ihm sehen. Es werden schwere Gegner kommen. Sam Darnold ist nicht der beste Quarterback der Liga. Er ist aber auch sicherlich nicht der schlechteste Quarterback der Liga. Deswegen genau das, was er da gemacht hat gegen die Giants, genau das wollte ich sehen und jetzt bin ich wieder ruhig.
Ja, aber um bei Sam Darnold anzufangen, also ich denke auch, er hat das super solide gemacht. Er ist, glaube ich, nicht derjenige, der die Mannschaft zum Sieg tragen wird, alleine, aber hinter einer guten O-Line mit einem guten Laufspiel. Jones mit 94 Yards und 6,7 Yards im Schnitt, das war wirklich solide. Dahinter kann man als solider Quarterback auch wirklich ein bisschen was machen und das hat er gemacht. Und das wird, glaube ich, auch gegen andere Gegner sicherlich schwerer, die gegen dir
spielen. San Francisco?
Der nächste Gegner, wollte ich gerade sagen, der ist nochmal ein ganz anderes Level. Aber Flo, ich bin bei dir. Ich weiß nicht, ob ich eine Überraschung nennen würde, aber es ist auf jeden Fall ein positiver Ausblick. Oder ich sag mal so ein bisschen, was man sagt, ja, okay, schön, das ist schön zu sehen. Damit kann man arbeiten, gerade auch nach dieser Enttäuschung jetzt um J.J. McCarthy, weil ich glaube, da haben wir auch viele Hoffnungen reingesetzt. Nicht, dass er jetzt, glaube ich, von Anfang an schon der bessere Quarterback gewesen wäre, aber da spielt man einfach nochmal ganz anders auf oder geht mit bestimmten Situationen vielleicht nochmal ganz anders um. Deswegen umso schöner zu sehen, wie solide das Sam Darnold gemacht hat im letzten Spiel, das stimmt.
Also überrascht war ich in dem Sinne, vor allen Dingen, dass es in Woche 1 so flüssig lief. Weil es hackt immer irgendwo bei allen Teams, aber bei den Vikings, bei denen hat es von Viertel 1 bis zum Ende ist es komplett flüssig runtergespielt worden. Also dementsprechend das hat mich überrascht, dass man sie schlechter gemacht hat, als sie sind. Das war uns, glaube ich, allen auch ein Stück weit klar mit dieser ganzen Offseason-Geschichte. Auch Addison übrigens ja auch im Spiel gegen die Giants nochmal angeschlagen gewesen, auch vorher im Vorfeld schon. Aber das war meine positive Überraschung, dass das einfach von Anfang bis Ende so ein Start-Ziel-Sieg war einfach.
Wir reden in der Woche nochmal drüber, wenn es gegen die Niners geht. Sein Ex-Club, vielleicht ganz schnell an dich die Frage, Vanja, macht das was aus, wenn du gegen dein Ex-Team spielst, wo du einmal warst, also ein Jahr? Ich glaube, es war ein Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Und eben das letzte Jahr.
Ne? Definitiv. Also man hat immer ein bisschen extra Motivation, ne? Weil im Prinzip das Ex-Team ja dann auch nicht einem so vertraut hat etc. und einem, ich sag mal, das zugetraut hat und dementsprechend möchte man dann einfach auch nochmal was beweisen. Gerade wenn man jetzt die Chance hat, das als Starting Quarterback auch wieder zu machen, glaube ich definitiv. Und Flo, auch zu mit dem, was du sagst, da bin ich voll und ganz bei dir, die solide Leistung vom ersten bis zum letzten Quarter. Wir haben vorhin so ein bisschen angeschnitten, dass es genügend Mannschaften gab, die irgendwie abgebrochen sind in der zweiten Halbzeit, was eigentlich normal ist, vielleicht übertrieben, ne? Aber wir sind in Woche 1, da läuft halt noch nicht alles rund. Du willst am Ende der Saison willst du deinen Peak treffen und deswegen sieht man das in der Anfangswoche vielleicht noch häufiger und deswegen umso schöner, dass die Vikings das wirklich durchspielen konnten.
Vielleicht ein Punkt zu dieser Vorschau gegen die San Francisco 49ers. Wir werden das auch am Sonntag ab 18.30 Uhr in der NFL Endzone diese Partie uns ein bisschen genauer anschauen. Bringt Sam Darnold das etwas, dass er letzte Saison, das ist ja noch nicht lange her, gegen diese Defense der San Francisco 49ers, die sich jetzt nicht großartigst verändert hat, im Training jeden Tag irgendwie gespielt hat, die Walkthroughs mitgemacht hat. Bringt ihm das was jetzt im Spiel oder ist das überbewertet?
Ja, ist schwer zu sagen. Also ich glaube, wo es einem zum Teil was bringen kann, ist, wenn es um bestimmte Mismatches geht, dass man einfach im Passing-Game vielleicht auch gewisse Schwächen von DBs in bestimmten Coverages oder ähnliches kennt. Also das könnte was sein, aber die Zeit vergeht, Sachen werden doch ein bisschen angepasst und ich schätze einfach doch, dass da der Stärkenunterschied auch ziemlich groß sein wird zwischen den beiden Teams, leider. Daher weiß ich dann auch nicht, ob er das wirklich als Vorteil nutzen kann. Aber es kann hier und da in gewissen Situationen schon helfen, weniger in Schemes oder in der Gesamtheit, aber mehr in Stärken und Schwächen von einzelnen Spielern, glaube ich.
Dann mache ich mal weiter mit meinen. Ich habe nämlich zwei negative Überraschungen. Und zwar ist es jeweils die eindimensionale Offensive von den Dolphins und den Bengals. Bei den Dolphins geht es wahrscheinlich ein bisschen schneller, weil sie ihr Spiel gewonnen haben. In den Jaguars. Aber das ist genau die Kritik, die ich bei ihnen immer sehe. Also nochmal, Tyreek Hill ist ein fantastischer Receiver. Jalen Waddle ist ein fantastischer Receiver. Das Laufspiel war jetzt gar nicht so gut. Die hatten 81 Rushing Yards und Jeff Wilson war der Rushing Leader bei den Dolphins, also kein Mostert.
Haben wir alle erwartet.
Ja, genau. Ja. Kein Mostert, der verletzt fehlt. Agent, der mehr im Passing-Game mit dabei war. Aber als er so spitz auf Knopf stand, haben sich halt voll auf ihre Screenplays verlassen. Ja, letztes Jahr, wissen wir eh, das Team, was wahnsinnig viel per Screen Tua ins Spiel bringt oder ins Spiel bringen lässt, war die Quote bei 15% über die ganze Saison Screenplays. Was denkt der, was sie gegen die Jaguars jetzt war? In Woche 1. 15? Oh. Geh mal zur Zahl auf der anderen Seite bei dir. 25 wäre es nah dran. Über 27% des Screenplays. Und wenn du das Spiel gesehen hast, es ging nur drum, irgendwann wurde das Laufspiel quasi eingestellt. Mostert war dann dabei, hat Screenpässe bekommen. Also es war sowas von eindimensional. Und das klappt in Woche 1. Das klappt ja eh bei Mike McDaniel im September, im Oktober und auch gegen die Jaguars wird es reichen. Dafür ist die individuelle Klasse zu groß. Tyreek Hill hatte fast 100 Receiving Yards in der zweiten Halbzeit. Aber Ich habe schon ein bisschen so wieder an Januar, Februar gedacht, wenn sie so lange spielen. Und dafür ist es mir immer dasselbe. Und da sind die Defenses von den anderen zu gut. Also bei den Dolphins, ich vermisse das weiterhin, dass ein Plan B da ist.
Ja, jetzt kommen wir genau zu dem, was letztes Jahr Thema war. Sobald die Teams besser werden und auch stärkere Defenses haben, desto mehr Probleme haben die Dolphins. Also du glaubst, es wiederholt sich dann vielleicht auch dieses Jahr? Ich meine, sie spielen ja jetzt auch gegen die Buffalo Bills.
Also das wird schon mal ein Gradmesser. Ich darf es ja dann mit Vanya kommentieren, Donnerstag auf Freitagnacht. Ich glaube, das wird echt ein Gradmesser, weil das ist kein Lieblingsgegner. Ich habe mal nachgeschaut, die Josh Allen-Bilanz gegen die Dolphins ist 11-2. Also 11 Siege bei 2 Niederlagen. Und jetzt ist die Defense der Bills nicht mehr ganz so stark, wie das vielleicht letztes Jahr noch der Fall, weil ich sehe trotzdem noch viel Potenzial. Aber wenn die Jaguars in der zweiten Halbzeit nicht so einen Mist gespielt hätten und irgendwie vielleicht auch in die Kraft gefüllt, dann hätte das bei aller individueller Qualität Miami nicht gewinnen dürfen.
Ja, also das Ungleichgewicht ist schon ziemlich heftig auf jeden Fall und ich denke, dass aber wieder darauf bezogen, wir haben Woche 1 und
Es hat ja funktioniert. Sie haben gewonnen. Deswegen alles gut. Aber ich habe schon ein bisschen bei Ihnen immer das Gefühl, was ist im vor allem Dezember, Januar, Februar unter Umständen?
Naja, und ich glaube, Sie müssen einfach darauf achten, dass Sie im Laufe der Saison das jetzt nicht in diesem Ungleichgewicht halten, sondern jetzt natürlich auch gucken, dass Sie gegen Ihre eigenen Tendencies arbeiten. Das ist eigentlich was man im Trainerstab und als Coaches immer wieder macht. Man analysiert ja nicht nur den Gegner, sondern man analysiert auch sich selber und man guckt, welche Tendencies haben wir, in welcher Situation, in welchen Downs spielen wir, welche Spielzüge, wie oft, um dann einfach dementsprechend das Gegenstück zu callen, wenn es der Fall ist, weil der Gegner dann natürlich mit diesen, jetzt in dieser Situation Screens oder Pässen vielleicht auch rechnet und dann kommt ja doch der Draw, der Lauf oder ähnliches. Und ich glaube, das ist wichtig, das im Laufe der Saison im Auge zu behalten. Und da nicht halt über die nächsten Wochen immer noch in dem gleichen Ungleichgewicht zu spielen, weil dann wird es wirklich ausrechenbar.
Lass uns gerne auch zu den Bengals rüberkommen, weil ich glaube,
es ist die größere Enttäuschung noch, ja.
Relativ simpel zu sagen, was bei den Dolphins Dezember, Januar, Februar passiert, das ist denen einfach zu kalt. Das sind sie nicht gewohnt, da geht einfach nichts mehr. Bengals, Eindimensionalität, gegen die Patriots verloren, Christoph, deine negative Überraschung.
Also genau, negative Überraschung gegen die Patriots verlieren ist schon, also daheim, muss man dazu sagen, das ist schon ein starkes Stück. Die hatten ihr erstes First Down im verdammten zweiten Viertel. Die sind die Bengals. Burrow hatte 29 Pässe, nur sieben davon gingen über mehr als 7 Air Yards. Joe Burrow mit einem Chase, der zwar angeschlagen war, der hatte, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, eine Lebensmittelvergiftung. Die Higgins war raus, wird wahrscheinlich jetzt auch wieder raus sein gegen die Chiefs, aber was ist aus dieser tollen Offense geworden? Das ist die langweiligste Offense der Liga mittlerweile.
Ja, und da zeigt sich auch einfach mal wieder, dass ein Joe Burrow halt auch nicht in der Lage ist, das alles alleine zu tragen. Was für jeden Quarterback schwer wäre, wirklich eine Mannschaft komplett alleine zu tragen. Ich denke, dass sie da ganz stark daran arbeiten müssen, auch da wieder gegenzuarbeiten. Gut, wenn man jetzt, ich sag mal, die Top-Receiver wirklich verliert und nicht zur Stelle hat, dann wird das immer einen Einfluss auf das Spiel haben. Aber wie ihr schon angesprochen habt, wenn ich mir die Stats angucke, das Ungleichgewicht zum Passspiel hin, ja, dann aber das Passspiel eigentlich so ineffektiv, auch wenn er natürlich eine super Completion Rate von 72% hat, aber 164 Yards, keinen Touchdown, 3 Sacks kassiert, ja, da fehlt eine Menge, um irgendwie eine erfolgreiche Offense auf den Platz zu stellen. Und wahrscheinlich auch eine der Enttäuschungen, finde ich, in dieser Woche.
Die hatten 4,8 Yards pro Pass und 4,4 Yards pro Lauf, haben aber 60% gepasst. Also da stimmt irgendwie sowas. Natürlich, die starten immer schlecht. Burrow, vielleicht habt ihr das Video auch gesehen mit dem, also wo er operiert wurde im Handgelenk mit der Gatorade-Flasche. Ich will es auch da nicht überbewerten, aber irgendwie, also diese Bengals-Saisonstart, es ist ja schon aus Gewohnheit schlecht, aber das hat mich schon schockiert.
Ja, Punkt.
Ja, also, und nicht, es war nicht so, dass sie jetzt hier ins Hintertreffen geraten sind und jetzt irgendwie nur noch den Ball hätten werfen müssen, genau, um genau im Spiel zu bleiben. Also kein Grund, jetzt irgendwie so eindimensional nachher zu spielen. Also ja, komplett.
Ja, sehe ich genauso. Kann ich nichts mehr zu sagen. Da bin ich echt auch nicht überfragt, aber das ist ein Stück weit auch enttäuscht, ne? Also diese Bengals auf uns hat großen Spaß gemacht eigentlich in den letzten Jährchen. Aber wie du schon gesagt hast, und wir haben es auch in der Endzone gehabt, ich habe die Zahlen leider nicht mehr parat. Ich glaube 2019 oder so haben sie mal in den ersten zwei Wochen ein Spiel gewonnen.
Ja, ja,
das ist zuletzt. Also es ist ja schon fast traditionell.
Ich glaube, mit Burrow sind sie 1-8, also ein Sieg, ja, bei 9 Jahren lang in den ersten zwei Wochen. Irgendwie so, glaube ich,
ja,
genau, ist es.
Richtig, ja.
Genau. Wahnsinn.
Naja, so ist das nun mal. Ja, dann sind wir bei Wer hat überzeugt, oder?
Dann bitte, Flo.
Oder habt ihr noch was zu den Bengals? Da werden wir auch gleich nochmal genauer drauf schauen. Denn das ziehe ich jetzt mal vor, Teil 1 von Wer hat mich in dem Fall überzeugt. Und das ist eigentlich relativ zügig abgehandelt. Und dann gehen wir nämlich genau in die Analyse zu dem Spiel, was uns erwartet gegen die Bengals. Die Kansas City Chiefs haben überzeugt. Wer auch sonst. Und das mache ich mal kurz. Egal, was die Baltimore Ravens ihnen entgegengeworfen haben, ob ein unfassbar irrsinnig wieder scrambelnder und laufender Lamar Jackson, ob Big Plays durchs Passspiel über Isaiah Likely, ob richtig vernünftigen Pass Rush das ein oder andere Mal, als auch gute Coverage. Die Chiefs hatten gefühlt immer eine Antwort, das sage ich oft bei Podcasts oder bei unseren Sendungen bei Teams, wenn die wirklich gut sind, haben sie auf alles eine Antwort und ich glaube, darum geht es auch im Football, da glaube ich persönlich dran. Und das haben die Chiefs einfach. Wenn was nicht funktioniert hat, kam Rashee Rice, hat er den gefunden. In der Defense haben sie ihre Plays gemacht, haben auf Touchdowns geantwortet, haben auf Yards von den Ravens geantwortet, die da auch mehr hatten. Das war überzeugt, obwohl sie was zugelassen haben gegen Baltimore. Am Ende ja auch glücklich, nicht in die Overtime, respektive vielleicht sogar hätten verlieren können. Das muss man auch dazu sagen. Aber grundsätzlich alles, was die Ravens dort in Kansas City gezeigt haben, haben die Chiefs dann eben dementsprechend wieder eine Antwort gefunden. Viele sagen, die Ravens waren ein bisschen besser insgesamt. Mag sein, aber die Chiefs haben sich davon einfach überhaupt nicht beirren lassen.
Ist das bei den Chiefs noch ein Maßstab? Ist doch völlig egal.
Deswegen sage ich es. Es ist einfach dafür, dass ich gesagt habe, ich mache es kurz, weil es sind die Kansas City Chiefs, habe ich wieder ein bisschen ausgeholt, aber ja, Punkt.
Ich kann nichts dazu sagen, weil es exakt so ist. Ich fand jetzt nicht, dass es ein überragendes Spiel war, aber trotzdem, wir sind die Chiefs. Nein. Du hattest nie das Gefühl, das werden sie verlieren. Selbst mit diesem Likely-Ding zum Schluss. Auch da dachte ich, nee, werden sie nicht verlieren.
Ja. Wahrscheinlich, wenn das ein Touchdown geworden wäre und Harbaugh wirklich für zwei gegangen wäre, hätten die Chiefs das verhindert und hätten dann gewonnen.
Irgendwas wäre passiert.
Wahrscheinlich, ja. Ja. So sieht's mal aus.
Vanja, hast du noch speziell zum Chiefs oder sollen wir auf dieses Matchup schauen?
Wir können auf das Matchup schauen, aber ich bin, wie gesagt, auch da vollkommen bei euch. Und ich glaube, das liegt wirklich einfach am Coaching. Das ist wirklich eine super gecoachte Mannschaft mit den Top-Spielern, die sie dort haben. Und winning is a habit. Und ich glaube, das ist auch irgendwie immer das, was auf die Chiefs gerade zugreift. Flo, du hast es perfekt beschrieben, auch in den schwierigen Situationen sie irgendwie immer eine Antwort parat haben und die Spiele dann doch noch gewinnen. Und das war halt, ich meine, es ist ein Top-Matchup gegen die Ravens, aber sie haben es wieder für sich entschieden.
Dann gehen wir doch zum nächsten, hoffentlich Top-Matchup. Bengals gegen Chiefs.
Preview.
Tja, was machen wir da? Wo sehen wir irgendeine Hoffnung für die Bengals, die wir gerade schon angesprochen haben mit ihrer Offense? Also nochmal für den Hinterkopf, die Higgins wird wohl nicht dabei sein. Das deutet sich an, zumindest zu der Zeit, als wir noch aufnehmen. Und Ja'Marr Chase ist vielleicht dann wieder gesünder. Das ist vielleicht dann die gute Nachricht, was die Offense anbelangt.
Und die gute Nachricht ist der bisherige Rekord der Bengals in dieser Rivalität seit ein paar Jahren, seit Joe Burrow zumindest mal da ist, läuft für die Bengals gegen die Chiefs immer ganz gut. Das ist ein heißes Matchup, darüber haben sich alle beim Schedule-Release total drauf gefreut. Burrow gegen Mahomes, AFC Championship Game zweimal aufeinander getroffen. Da staubt's, da kracht's, aber wann ja vermutlich nur einseitig. Wie siehst du das Matchups Chiefs gegen Bengals mit all dem Learning, was wir gerade zu den Bengals auch schon gesagt haben, als auch zu den Chiefs aus Woche 1?
Ja, also ich würde mich gerne eines Besseren belehren lassen, aber ich glaube schon, dass das einfach nochmal ein Stückchen zu viel ist für die Cincinnati Bengals jetzt in der Situation, in der sie sich gerade befinden. Obwohl sie auch natürlich nochmal ganz anders motiviert in dieses Spiel gehen werden, glaube ich. Also es ist einfach eine gewisse Rivalität, wo, ja, ich glaube, es gibt eigentlich keinen Gegner, gegen den die Bengals mehr motiviert sind als gegen die Chiefs. Sieht man auch immer wieder, was umherum in Social Media und so weiter gemacht wird und ähnliches. Aber auch ich glaube, dass in Kansas City, gegen Kansas City, in der Verfassung, in der sie jetzt schon wieder sind, wird das ein zu großes Stück Kuchen sein.
Ich hatte halt so ein bisschen die Hoffnung, dass Higgins zurückkommt und Chase eben weiter gesundet, dass er die Outside-Corner ein bisschen angreifen können. Snead ist nicht mehr da. Also Jalen Watson und Joshua Williams haben das nicht schlecht gemacht gegen die Baltimore Ravens. Trotzdem würde ich sagen, wenn wir uns dann Schwachpunkt in Anführungszeichen oder einen schwächeren Punkt aussuchen, sind es für mich die Outside-Corner. Ja. Und da wäre so ein Chase und Higgins, das wäre natürlich schon geil gewesen. Jetzt wissen wir alle, wenn Higgins nicht spielt, kann es nur Chase sein. Der wird immer noch nicht bei 100% sein nach einer Lebensmittelvergiftung. Dann weiß ich auch nicht, ob das ein Hoffnungsschimmer ist für dieses Matchup.
Ja, ich bin vor allen Dingen auch gespannt. Tight-End-Position, Mike Gesicki und Co. Über den Slot oder über die Slant-Routen dann auch gegen die Linebacker, das ist auch schwer für die Bengals. Also ich glaube, genau das, was du sagst, brauchen sie. Also die brauchen genau das, um mit der Offense den Ball vernünftig bewegen zu können. Ne? Also da bin ich bei dir.
Ja, also zusätzlich auch, wenn man sich anguckt, was die Chiefs eigentlich vor Probleme gebracht hat, das sind die Beine von Lamar Jackson gewesen. Und das hat Cincinnati halt einfach nicht. Das heißt, es ist eine Dimension weniger zu verteidigen für die Chiefs in dieser Woche. Und dann glaube ich wirklich nur, dass es über Higgins und Chase hätte passieren können, dass da diese Lücken dann dementsprechend attackiert werden. Aber auch das sehe ich in dieser Woche einfach noch nicht.
Und wenn wir bei den vielleicht Christoph. Mach fertig. Ich habe noch ein anderes Thema.
Ja, ich auch.
Achso, dann sage ich es nur schnell auf Seiten der Chiefs, nämlich Hollywood Brown könnte zurückkommen und dann ist diese Offense, auch der wird dann nicht bei 100% sein nach der Schulterverletzung, aber da hat Andy Reid schon gemeint, he's getting close, der fühlt sich besser. Also wenn der noch reinkommt mit Worthy, sah er schon gut aus, glaube ich eher, dass die Bengals Defense, und die wird bei mir gerade in der Secondary nicht zum Besten zählen, der NFL, kann das ganz, ganz böse enden.
Ja,
also ja, definitiv.
Du warst ja auch bei den Chiefs mal zu Gast, kennst das aus dem Coaching-Staff natürlich da auch sehr, sehr gerne. Meinen anderen Punkt bringe ich vielleicht gleich noch an. Und das ist auch das, warum mich die Chiefs überzeugt haben, bevor ich die über diese Preview hier sprechen. Weil die Chiefs offenbar in Woche 1 genau sich da angepasst haben. Die haben diese Speedster-Offense gehabt, die haben einfach mehr unterschiedliche Plays gezeigt und das wird den Bengals zum Verhängnis werden. Das haben die Chiefs zwar schon immer gemacht, ich erinnere an irgendwelche Disco-Kugel-Trickery-Plays, Formations und weiß der Kuckuck, aber ich glaube tatsächlich, das sah einfach wirklich schon viel besser aus als über die gesamte Saison, verglichen, obwohl sie der Super Bowl-Champ sind, ne? So blöd das klingen mag. Und das wird den Bengals echt zum Verhängnis werden. Mit einem Worthy, der da anders eingesetzt werden wird. Ein Mecole Hardman, der gar nicht so groß aufgetaucht ist, der mit Speed dann auch noch kommen kann.
Kelce war kein großer Faktor.
Kelce, wollte ich gerade sagen, der hat auch noch nicht so viele Targets gehabt. Also, wenn man all das sieht, und Rashee Rice war ja überragend, also der ist ja da über allem gestanden. Wenn die anderen drei dahinter, die für mich von der Qualität nicht dahinter sind, aber eben weniger Targets hatten, dann eben so funktionieren und dann ja auch noch ein paar Pacheco immer mal wieder was von der Offense wegnimmt. Also das könnte für die Bengals echt übel werden. Da bin ich bei dir, Christoph.
Und ich habe extra diese Mahomes-Bilanz nochmal angeschaut, wie gut er da die Burrow-Bilanz gegen Mahomes, wie gut die ist, diese flashy Plays, der hat über 300 Passing Yards immer, hat eigentlich, also er hat 9 Touchdown-Pässe bei 3 Interceptions. Ich sehe es nicht, dass wir in die Richtung gehen, dass er da so viel draufpackt.
Genau das glaube ich halt auch nicht. Und da sollten, glaube ich, auch die Erwartungen nicht zu hoch geschraubt werden. Und hat dieser historischen Stats oder ähnliches. Es ist jetzt einfach ein neues Jahr und dieses Duell sieht dieses Jahr zumindest bis jetzt, glaube ich, wirklich einfach noch ein bisschen anders aus, nicht in dem Gleichgewicht, wie es vielleicht vorher gewesen ist. Und Flo, du hast es angesprochen, die Offense der Chiefs hat eine neue Dimension wieder hinzugewonnen, ne, diesen Deep Threat einfach auf. Das heißt, früher hatten wir diesen Deep Threat mit Hill, dann war er irgendwie weg, dann war es mehr underneath. Das war halt einfach leichter zu verteidigen, diese Offense, plus, dass sie sich im letzten Jahr durch die Drops auch immer wieder selber in den Fuß geschossen haben. Und dieses Jahr ist gefühlt einfach wieder alles da für Mahomes und das macht sie einfach nochmals gefährlicher. Unabhängig davon, welche gegnerische Offense vielleicht gegen die Defense der Chiefs antritt, die ja nun auch einfach mal mittlerweile super ist.
Und auch ein Punkt noch, sie spielen erneut in Kansas City. Das wird auch nochmal ein Faktor sein. Seht ihr übrigens 22:25 Kickoff am Sonntag in der NFL Endzone. Mario Rieker wird das Ganze begleiten. Und ein Punkt, den ich vorhin noch hatte, ist eben das Laufspiel der Bengals, um darauf nochmal zurückzukommen. Zach Moss, Chase Brown. Das ist ja auch ein bisschen enttäuschend. Und wenn du da auch keine Unterstützung bekommst mit allem, was wir gesagt haben, wird es gegen die Chiefs schwierig. Ich brauche da gar nicht mehr großartig was zu sagen, aber das wollte ich nur nochmal mit mahnend dazu beitragen.
Gut, ich notiere dreimal Tipp Kansas City, wird dann doch nicht so spannend, wie wir es erhofft haben. Und wir gehen gleich weiter im Text. Dann machen wir nochmal weiter. Bei mir geht es nachher relativ schnell, wer überzeugend war. Vanja, willst du erst uns noch sagen, wer überzeugend war? Oder soll ich es schnell einfügen? Das darfst du entscheiden als Gast. Ich mache nämlich relativ kurz.
Dann mach's kurz.
Es sind für mich nämlich die, also wer wirklich überzeugt hat, die Chargers mit Jim Harbaugh. Einfach weil Jim Harbaugh wieder da ist. Der hat 5 Auftaktspiele in der NFL, also am ersten Spieltag in Woche 1 steht da jetzt 5-0. Ist für ihn der erste NFL-Sieg seit dem 28. Dezember 2014. Damals mit San Francisco gegen Arizona gewonnen. Jetzt am Wochenende das 22-10 gegen die Las Vegas Raiders. Und Jim Harbaugh, Greg Roman, der Offensive Coordinator, wir haben genau das bekommen, vielleicht sogar mehr als erwartet. 176 Rushing Yards. Wer jetzt gedacht hat, dass diese Lauf-Offense wird weiter, Entschuldigung, scheiße sein. Nee, wenn J.K. Dobbins fit ist, ist es eine Augenweide, dem zuzuschauen. Der hatte einen Lauf über 46 Yards, einen über 61 Yards. Lieber NFL-Gott, Football-Gott, lass J.K. Dobbins gesund bleiben. Jim Harbaugh ist ein geiler Coach, das war jetzt ein Spiel. Aber ich glaube, da passt alles zusammen für die Chargers und ich will, dass Dobbins einfach gesund bleibt.
Ja. Jetzt muss ich das erste Mal Kontra geben. Für mich haben sie überhaupt nicht überzeugt. Oh, sie haben gewonnen.
Endlich.
Aber ich glaube, dass das doch recht glücklich im Endeffekt nachher noch gewesen ist, weil Las Vegas einfach nicht in der Lage gewesen ist, das Spiel zuzumachen.
Gut, die spielen den vierten Versuch auch nicht aus.
Können. Ja. Im Endeffekt, ich glaube, sie haben das Spiel verdient gewonnen, aber sie haben mich nicht so überzeugt, wie ich es doch eigentlich erwartet hätte. Ich fand die Offense sehr, sehr statisch. Ja, auch wenn wir natürlich wissen, dass da viel auf Laufspiel Wert gelegt wird, etc. Aber die Big Plays resultierten wirklich aus Situationen, wo die Raiders auch in den Run geblitzt sind und nicht sound waren mit ihren Blitzen. Das heißt für mich eher wirklich auch Fehler in der Defense, als dass die Offense diese Spielzüge wirklich jetzt optimal geblockt hat. Und ich glaube, das wird gegen andere Gegner wesentlich schwerer. Da müssen sie ein bisschen weniger statisch spielen, ein bisschen mehr Motions, vielleicht auch Screens mit reinbringen, was nicht unbedingt heißt, weniger Wert aufs Laufspiel zu legen. Sie nutzen aber, finde ich, auch einen Herbert einfach viel zu wenig aus mit der Qualität. Ja,
also da widerspreche ich tatsächlich überhaupt nicht. Aber wie wäre dieses Spiel letztes Jahr mit Brandon Staley ausgegangen? Ein Win oder ein Loss?
Ja, bin ich bei dir. Aber Loss. Heißt das jetzt gleich, wir sind überzeugt von dem, was da passiert und was?
Ich sag mal so, der Prozess.
Potenzial passiert.
In der NBA bei den Sixers gab mal Trust the Process und das ist das, was ich überzeugend finde. Trust the Process. Die sollten jetzt nicht durch die Saisonmaschine mit 176 Rushing Yards im Schnitt und ich weiß nicht mehr, was hatte Herbert? Muss ich nochmal nachschauen. Da wünsche ich mir dann schon, dass Herbert mit seiner Klasse mehr drin ist.
144.
Genau, wie schlecht war aber letztes Jahr oder die letzten Jahre die Rushing Offense und jetzt hat einfach Greg Roman das Laufspiel mit reingebracht.
Also bei dem Trust the Process bin ich hundertprozentig bei dir. Wenn du das so drehst, dann kann ich dem voll und ganz zustimmen, auch aus meiner Sicht. ich denke, sie sind auf dem richtigen Weg, aber es fehlt aus meiner Sicht noch einiges, um mich, sage ich mal, wirklich zu überzeugen mit der Offense. Mhm. Aber a win is a win. Sie sind mit dem Sieg gestartet. Das ist schon mal besser als 16 andere Mannschaften in der Liga. Und ich bin gespannt, was da noch so passiert.
Also ich bin irgendwie bei euch beiden, weil ich finde es auch gut, dass sie dieses Laufspiel jetzt mal da mit reingebracht haben. Das war, wie Christoph gesagt hat, ja auch ein Stück weit erwartbar. Das sah auch richtig gut aus. Mir tut einfach immer, und ich habe es schon ein paar Mal gesagt, einfach Justin Herbert irgendwie leid. Ich finde, das ist so ein geiler Quarterback, so ein guter Arm. Und ich habe es in den Previews gesagt, Christoph, du erinnerst dich vielleicht, dass ich da Fragezeichen habe, weil ich nicht weiß, was der Plan dann mit einem Justin Herbert ist. Also warum brauche ich den dann irgendwie?
Aber Rom wurde nicht an einem Tag gebaut. Ich hau jetzt lauter blöde Sprüche raus. Also von daher.
Ich bin schon bei dir. Also überzeugt schon auch, definitiv. Genau deswegen, wegen neuer DNA ist immer vielleicht zu viel gesagt, aber bei Harbour schon ein Stück weit in der Offensive. Aber und da bin ich bei dir, dass sie überzeugt haben, aber ich bin auch dabei, dass es bei Vanya noch ein paar Fragezeichen gibt, dann auch im Long-Term vielleicht, wie der Prozess eben mit einem Justin Herbert ist. Also da bin ich wirklich gespannt und mal gucken, vielleicht kriegt er ganz andere Zahlen jetzt dann.
Ich wollte gerade sagen, ich spiele jetzt gegen Carolina, die werden 2-0 stehen, die Chargers, von daher reden wir nächste Woche vielleicht nochmal.
Ja, das stimmt. Ja, gut. Also eher nach Woche 3 macht dann mehr Sinn, glaube ich.
Im Schutz der Chargers auch, dass sie, glaube ich, im Passspiel noch gewisse Fragezeichen haben, die sie auch beantworten.
Absolut, hundertprozentige Zustimmung.
Receiver. Da fand ich McConkey zum Beispiel eine sehr schöne Überraschung, das hat mir sehr gut gefallen. Und da freue ich mich auch auf mehr. Also ich bin gespannt. Ich glaube, sie sind auf dem richtigen Weg, aber in Woche 1 war ich noch nicht überzeugt.
Okay. Jetzt mache ich dich fertig bei deiner Auswahl.
Genau. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Ja. Bin ich jetzt dran? Soll ich sagen, wer mich überzeugt hat?
Ja.
Also mich überzeugt haben die Texans auf jeden Fall rund um CJ Stroud. Auch wenn
da kann Christoph natürlich nicht widersprechen.
Kann nicht widersprechen, was soll ich sagen?
Der mag die Houston Texans, der kann doch nicht widersprechen.
Wenn es natürlich ein spannendes, knappes Spiel gewesen ist, aber ich finde es einfach super schön zu sehen, wie CJ Stroud im Prinzip da weitermacht, wo er aufgehört hat. Und das als super junger Quarterback und seine ganzen Kritiker irgendwie immer wieder in den Schatten stellt. Zwei Touchdowns geworfen, keine Receptions. Ja, hat 4 Sacks kassiert, aber war wirklich super effizient im Game und das hat mir gefallen. Und um ihn herum auch das Running Game super explosiv gewesen und erfolgreich gewesen. Also offensiv, und das ist ja nun mal eher mein Steckenpferd, gefällt mir das wirklich super, was die Texans da abliefern.
Ja, das muss man. Da widerspreche ich dir nicht.
Nee, da kann, glaube ich, keiner widersprechen, weil das, was ich am herausragendsten da fand, ist einfach, dass Joe Mixon den besten Schnitt seiner Karriere hatte pro Lauf. Ja, und das in seinem ersten Spiel bei den Houston Texans, das ist schon mal überragend. Alle haben gesagt, na, Joe Mixon in dieser Passing-Offense, na, mal abwarten, Freunde, der wird vielleicht nicht so viel Spaß haben. Der hatte unfassbar viel Spaß, 160 Rushing Yards, glaube ich, waren es am Ende. Und auch Stephon Diggs hat irgendwie stattgefunden und reingefunden. Also offenbar, und das ist vielleicht dann so eine Overreaction meinerseits, nach Woche 1, Houston Texans, Offseason, alles richtig gemacht. Herzlich willkommen im Super Bowl.
Aber das würde ich nochmal zur Diskussion stellen. Stephon Diggs, der hatte 2 Touchdowns, deswegen alles gut. Aber der hatte die drittmeisten Targets für 33 Yards, 6 Receptions. Das jetzt über 10 Wochen. Okay, wenn er jetzt mal 2 Touchdowns macht, alles gut, dann wird es hier keinen Stunk geben. Aber also Stephon Diggs ist schon eine Diva und die drittmeisten Targets nach Nico Collins und Tank Dell, glaube ich, auf lange Sicht wird er sich nicht bieten lassen. Und dann bin ich gespannt, wie stark dieser Lockerroom ist. Es wird passieren, ich weiß es.
Ja, weißt du, woran mich das erinnert? An, wenn du bei Madden auf der PlayStation Franchise spielst und irgendwann meldet sich dann dein Receiver, warum er nicht mehr angeworfen wird. Und genau das könnte ich mir schon vorstellen.
Und wir wissen, dass Madden immer recht hat.
Ja, klar. Ja. CMC, sage ich dann nur.
Also es ist bei Diggs jetzt alles schön, 2 Touchdowns, warum sollte er sich da beschweren? Naja, aber die drittmeisten Targets, je nachdem wie sie sich entwickelt, wird nicht ganz spurlos an ihm vorbeigehen.
Wir sind immer noch in Woche 1.
Achso, da sind wir in Woche 1, aber bei den Chargers sind wir schon in der 8. Woche.
Jetzt kommt das Kontra. Okay. Ich nehme alles zurück.
Ich muss dir ein bisschen mir zurechtlegen, damit ich irgendwas bringe.
An der Stelle, meine lieben Zuschauer, die uns auf der Plattform sehen, als auch die, die uns hören für diesen Endzone der Zone NFL Talk Podcast. Jetzt wird es endlich soweit sein. Ich versuche das noch mit den beiden hier zu deichseln. Eine Extra-Folge mit einem TV-Duell zwischen Christoph Stadler und Vanja Müller. Ich stelle mich da als Moderator zur Verfügung. Mal gucken, vielleicht kriegen wir da noch was hin.
Ich habe Vanja gestern in Berlin gesehen, wie er Hunde und Katzen aufgegessen hat. So, Stichwort TV-Duell.
Ich sage dazu jetzt gar nichts.
Nee, aber genau darum geht's ja. Es ist immer verschiedene Meinungen, aber grundsätzlich waren wir, glaube ich, mit vielem d'accord hier bei uns mit diesen drei Kategorien, auch mit der Vorausschau. Also ich glaube, auch in Woche 2, da dürfen wir uns auf einiges freuen. Vanja, du wirst mit Christoph dann ja auch, da könnt ihr das nochmal ausfechten.
Stimmt, das eben, ja, da können wir uns ja
in ein paar Stunden sozusagen. Seht ihr euch dann, ja. Wir zeichnen Mittwoch auf, aber Donnerstag wird ausgestrahlt. Das heißt, ich sage jetzt einfach mal und tu so, als würden wir beim Donnerstag live sein, in ein paar Stunden das Eröffnungsspiel der Woche 2, die Buffalo Bills bei den Miami Dolphins mit
bei euch. Bei Sendungsbeginn kommt so eine Glocke wie beim Boxen dann geht's los.
Genau. Ja,
genau. Sehr gut. Nee, aber es gibt einige tolle Sachen. Also Endzone logischerweise Sonntag mit dir dann wieder, Flo, als Moderator 18:30, Einzelspiele 19 Uhr, haben wir schon gesagt.
Bucks 10 Stück
bei den Lions.
Oh ja, 10 Spiele Stück, da.
Leute. Spätes Spiel, leider dann nicht mit Russell Wilson. 22:25, die Steelers bei den Broncos. Sunday Night Football, da kommen dann die Texans gegen die Bears von Sonntag auf Montag 2:20 und dann auch, das haben wir schon angesprochen, die Falcons bei den Eagles von Montag auf Dienstag 2:15. Folgt gerne unserem Podcast, lasst auch eine Sternebewertung da, gebt uns Feedback und hört am Freitag Vanjas Podcast, QB-Watch, auch das könnt ihr dann mit 5 Sternen bewerten. Ich sage nochmal von meiner Seite schon mal alles Gute für den deinigen Podcast dann und vielen Dank, dass du da warst, hat wie immer unglaublich viel Spaß gemacht.
Vielen, vielen Dank euch, mir hat es auch tierisch Spaß gemacht, jederzeit gerne wieder.
Ja, dann sagen wir viel Spaß in Woche 2 allen. War sehr interessant und dann hören wir uns nächste Woche wieder oder eben übers Wochenende. Am NFL-Spieltag. Tschüss und bis bald.
Ciao. Und komm du mir nochmal zum Kommentieren, Vanja.
Endzone. Der DAZN NFL Talk.